Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist wohl älter und es ist warm, immer noch warm, heute wieder warm. Und in München sitzt der liebe Thomas. Guten Abend nach München.
Hallo, guten Abend.
Ja, Vuelta, wir haben auch noch ein paar andere Themen so am Rande mit eingestreut, aber primär kümmern wir uns natürlich um die Vuelta, vielleicht dann noch so ein bisschen darum, dass ein großer oder ein nicht ganz so großer oder geteilte Meinungen darüber habende Menschen einen Marcel Kittel noch besprechen. Aber im Grunde genommen geht es jetzt erstmal darum, zu gucken, was ist in Spanien los. Und ich muss sagen, so manches, also ich habe ja, wenn ich die anderen was gesagt habe, vergesse ich das ja direkt wieder. Aber ich habe den Eindruck, dass so manches, was ich gesagt habe oder angekündigt habe, in Teilen so gekommen ist, wie ich es gesagt habe. Also, ne, wie ich es prognostiziert habe, wie man so schön sagt.
Ja, für gewisse Abschnitte vielleicht schon, ja. Aber es ging.
Nicht die komplette Freude nehmen hier, ja, dass ich auch mal richtig lag.
Nee, das stimmt schon. Da kann man den Hut ziehen.
Ja, aber wir müssen auch, also ich muss zumindest gestehen, mir war auch nicht klar, dass dieser eine Abschnitt da so schwierig war, wie er dann war. Aber folgen wir am besten einfach mal der Chronologie der Ereignisse.
Ja, und es ging ja im Prinzip schon vor dem, also nach unserer letzten Sendung noch ein bisschen weiter sozusagen bei dieser Startliste. Da wurde dann erstmal bekannt, dass Carapaz nicht startet, was schon eine ziemliche Überraschung war. Aber hatte sich herausgestellt, dass er bei einem Kriterium am Sonntag war das, glaube ich, nach der Burgos-Rundfahrt gestürzt war. Und das war scheinbar auch so nicht mit der Mannschaft abgesprochen, dass er da fährt. Und ja, konnte dann nicht mitfahren. Da soll noch mal einer sagen, die Nachtour-Kriterien, da passiert nichts. Und auch eine Meldung, die man so beim Team Ineos sonst noch nie vorgefunden hat. Kenny Elizond, der Franzose, wurde ohne jegliche Begründung von der Startliste zurückgezogen.
Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Ist das Prinzip Rohan Dennis? Einmal was passiert und man hört auch nie wieder was davon?
Ja.
Oder hast du noch jetzt im Nachgang irgendwas mitbekommen davon?
Nee, was das für Gründe hat. Also auf jeden Fall David de la Cruz wurde dafür nachnominiert, ja.
Okay. Nee, ist mir ehrlich gesagt komplett entgangen. Also habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Ist natürlich
jetzt. Das Kuriose war, er war sogar schon angereist und wurde ihm irgendwie am Flughafen gesagt, du kannst wieder zurück.
Wäre ich jetzt im besten Falle, würde ich sagen, irritiert von, aber die werden ja schon ihre Gründe haben. Müsste man jetzt mal jemanden fragen, der da näher am Team hängt oder vielleicht hat ja auch irgendeiner von der geneigten Hörerschaft da.
Wie gesagt, was mich nur verwundert hat, dass man sowas von dieser Mannschaft sonst noch nie gehört hat oder sowas in der Art, dass man das nicht kennt von denen. Also bei anderen Mannschaften hätte mich das nicht gewundert, aber bei der Mannschaft, die eigentlich sonst so professionell organisiert ist, ist das schon etwas eigenartig.
Naja, da muss halt so wirklich auf den letzten Drücker irgendwas ganz, ganz.
Aber der Fahrer selbst wusste ja auch von nichts, weshalb.
Ja, also ich kann mir da schon mit meiner nicht ganz unregen Fantasie jetzt ein Szenario kreieren, wie es dazu kommt. Ne? Also wann ist er angereist? Das war ja dann wahrscheinlich Donnerstag, Freitag in irgendeiner Form. Ne? Also sagen wir mal, wir haben Donnerstag aufgenommen, danach ist rausgekommen. Hat sich das Ganze am Donnerstag ereignet? Hat man Anfang der Woche nochmal ein paar Blutproben genommen, hat nochmal rumgeguckt, hat sich nochmal ein paar Blutproben einfliegen lassen und da sind aufmerksame Ärzte auf irgendwas gestoßen. Zack, kurz Anruf, den nehmen wir jetzt lieber raus, bevor wir da uns eine Sperre kassieren und so weiter. So eine Art interne Schutzsperre. Zack. Also das ist meistens ist ja doch das Naheliegendste, das was am wahresten oder der Wahrheit am nächsten kommt. Insofern, das Szenario kann ich mir jetzt bei diesem Team und bei vielen anderen auch so vorstellen. Insofern, also vom Hocker, klar, ich weiß, was du meinst, ne? Bei dem Team ist sowas noch nicht aufgetreten, aber mei, also.
Ja, ungewöhnlich, ja.
Ja, es gibt auch andere Sportarten, habe ich mir zuletzt sagen lassen, wo es absolut durchaus mal irgendwie Sportler 3 Monate auf einmal verletzt sind, komischerweise. Oder
ja, es gab zum Beispiel neulich den Fall, dass im Fußball ein Spieler von der Mannschaft nicht eingesetzt wurde in einem Spiel, weil die Mannschaft gesagt hat, sie wissen nicht, was der bei der Nationalmannschaft für Medikamente bekommen hat.
Ey, das muss man sich mal rein. Ich kriege ja sowas nicht mit. Fußball interessiert mich ja wirklich so gar nicht. Ernsthaft? Darf ich wissen, mich interessiert der Verein ja gar nicht, aber welche Nation das war? Also die Nationalmannschaftsnation?
Algerien.
Algerien, okay. Mal. Gut, ja, ist notiert. Also habe ich hier als Negativpunkt schon notiert. Aber lass uns mal lieber über das Fahren sprechen. Da hat sich ja auch mehr als, ich will nicht sagen mehr als genug geeignet, aber...
Ja, vor allem auf dieser ersten Etappe.
Genau, Mannschaftszeitfahren. Und ich bin am Samstag nach der Arbeit aufs Fahrrad gestiegen, nach Hause gefahren und habe noch mit zwei Kollegen da gestanden und gequatscht. Und dann meinte ich noch so, und gleich Vuelta-Zeitfahren. Und so, ach ja, stimmt. So, ja, erste Etappe. Und dann meinte noch jemand so, ja, wird ja wohl nicht viel passieren und dann, oder irgendwie so sinngemäß. Und dann habe ich noch gesagt, das dachte man, oder ich hab gesagt, da kann schon eine Rundfahrt entschieden werden. Und dann, ja, jetzt nicht hier dabei. Und dann meinte ich noch, ja, sie Valverde in Düsseldorf. Und abends dachte ich dann so, scheiße, vielleicht warst du sogar näher dran, als ich wollte mit dieser Aussage. Denn das Mannschaftszeitfahren war durchaus nicht ganz so untechnisch. Also viele... Hinterher habe ich auch Kommentare gelesen, das war eigentlich für ein Mannschaftszeitfahren, Grand Tour, Start, so kurz nur, also von der Länge her, ein bisschen zu technisch. Wie siehst du das?
Ja, aber wenn man sich das auf der Karte anguckt, also da sind zwar ein paar Kurven drin, aber auch viele lange Geraden und ja, was es halt schwierig gemacht hat, ich fand es insgesamt nicht zu technisch. Und es ging ja auch alles seinen gewohnten Gang, sagen wir mal, auch dann bis zu den letzten Mannschaften, ehe dann da, ich glaube, es war 6 Kilometer vor dem Ziel, sich dieser Zwischenfall ereignete.
Ich bin ja hier erklärtermaßen Spezialist für defekte Pools, deswegen habe ich mich der Sache mal direkt angenommen. Möchte aber nochmal drauf zurückkommen. Also wir sehen jetzt 13 Kilometer, ja? Ich sehe hier 1, 2, mindestens 3, 4, 5, 6, 7, ich sag mal, grob kann man rechnen, 7, dann hier noch eine 8. Ich finde mindestens 9 recht schwierige Kurven und das auf 13 Kilometer. Also ich finde das schon so zumindest, dass man sagen kann, muss das sein. Also für ein Einzelzeitfahren finde ich das schon hart oder finde ich das schon nicht ganz einfach. Aber ich finde für ein Mannschaftszeitfahren finde ich weniger glücklich, sagen wir es mal so.
Ja, aber auf der anderen Seite, alle hatten die gleichen Bedingungen und die Mannschaften haben das ja auch inspiziert und konnten ja wahrscheinlich dann mit ihren Erfahrungswerten auch einschätzen, wie schnell oder wie nicht schnell man dadurch diese Kurven steuern kann.
Ja, okay. Ja, für alle die gleichen Bedingungen, ne, das stimmt natürlich. Das ist, die Aussage ist immer richtig.
Wenn es halt gefährlich ist, muss ich langsamer durch die Kurve
fahren. Ja, und es haben ja auch genug Teams geschafft ohne Probleme. Das muss man ja auch so sagen. Ja, also ich als Spezialist für leckende Pools. Irgendwo bei Kilometer 6 vom Ziel scheint es so gewesen zu sein, dass ein Swimmingpool in irgendeiner Art und Weise ausgelaufen ist. Und ja, sich dann schön da auf der Straße breit gemacht hat, das Wasser. Und da haben vor allen Dingen die Teams von Vereinigte Arabische Emirate und Jumbo, wie der Holländer sagt, das zu spät mitbekommen oder zu spät gewarnt worden oder wie auch immer, die hat es jedenfalls da ordentlich zerlegt. Also
ja, ein Kinderplanschbecken soll das gewesen sein.
Ein Kinderplanschbecken, ja, da bin ich besonders großer Spezialist für.
ja, aber
ich möchte nur sagen, ich bin ein besonders großer Spezialist für 400 Liter Planschbecken, die auslaufen. Das am Rande. Wie viel es da waren, ist noch nicht bestätigt worden, glaube ich, ne?
Ja, nö, das ist noch nicht bestätigt, aber ich glaube, derjenige, dem das gehört, der wurde auch noch nicht ausfindig gemacht, aber ja gut, kann man natürlich auch schwierig dafür zur Rechenschaft ziehen, ja. Weil letzten Endes sind natürlich die Veranstalter dafür verantwortlich, beziehungsweise die Teams dann auch und ja, als man hat im Fernsehen nur gesehen, dass plötzlich die gesamte Jumbo-Visma-Mannschaft auf der Straße lag und hatte sich gefragt, warum. Aber hinterher war es logisch, die haben diesen Kurs inspiziert, als es noch trocken war und da kein Wasser auf der Straße lag. Und man kann sich vorstellen, da die Gegend in Südspanien um Alicante, dort regnet es nicht so oft. Und wenn dann da plötzlich mal Wasser auf die Straße kommt und sich das vermischt mit vielleicht so ein bisschen Ölabstrichen, Diesel und vielleicht auch Sand, dann ist das einfach wie Schmierseife. Und dann mit diesen hart gepumpten Zeitfahrmaschinen da drüber zu brettern in so einer Kurve, klar, logisch, da zerlegt es dann gleich die halbe Mannschaft.
Und was ich an der Stelle besonders erwähnen möchte, das Video gesehen dazu, die hatten jetzt mal wirklich, wirklich, wirklich auch Glück. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn es die gleichen Absperrungen gegeben hätte wie in Düsseldorf an dieser Stelle. Weil das waren ja im Prinzip, waren das ja genauso lange Werbetafeln oder Werbebanner oder so etwas, die aber nur in einem Abstand von, ich sag jetzt mal grob 50 bis 80 Zentimeter jeweils an einem Pfahl so hingen. Ja, also das war im Prinzip wie eine Sollbruchstelle. Die sind da reingebrettert und sind im Prinzip auf den Bordstein geknallt, was jetzt auch nicht gerade erbaulich ist, aber im Vergleich zu dem, was in Düsseldorf da los war, bei den einzelnen Fahrern. Ich glaube nicht, dass sie daraus gelernt haben, sondern dass es einfach die günstigere Lösung war. Aber vielleicht muss man auch sagen, dass das auch ausreichend und gut war an der Stelle.
Ne? Weil, auch einfach praktikabler.
Ja, klar. Total.
Logisch. Und ja, aber ja, letzten Endes haben sie Glück gehabt, dass da nicht noch mehr stand, wo sie reingeknallt sind. Also sind dann Anführungs- und Schlusszeichen noch relativ glimpflich davon gekommen, die Mannschaft. Und ja, ich glaube, das Team Emirates hat es auch in voller Mannschaftsstärke in der gleichen Kurve erwischt.
Ja, die haben auch komplett am Boden gelegen. Aber auch da alles im Prinzip gut ausgegangen. Jeweils, glaube ich, drei oder vier Fahrer. Sind dann mit Rückstand reingekommen, die Helfer, aber das war auch, das war jetzt kein, oder wird für die Teams kein großes Problem sein, denke ich. Insgesamt haben sie sich natürlich die führenden, oder die, wie soll man sagen, die für die Grand Tour entscheidenden Fahrer haben sich da direkt mal einen Rückstand reingeknallt, das muss man auch sagen. Also Primož Roglič war mit Sicherheit nicht best amused an dem Abend, dort 40 Sekunden verloren zu haben. Andererseits 40 Sekunden ist jetzt auch ein Päckchen. Das geht noch, ne? Vereinigte Arabische Emirate mit Aru, 1:07. Das sind jetzt keine guten Neuigkeiten, aber das ist jetzt auch nichts, was nicht in irgendeiner Form wieder aufholbar wäre. Vor allen Dingen, das am ersten Tag der Vuelta war.
Ja, aber Team Jumbo Visma, die hätten mit Sicherheit damit gerechnet, an dem Tag Zeit gut zu machen auf die anderen Favoriten, weil haben ja auch bei der Tour de France beispielsweise das Mannschaftszeitfahren dermaßen überlegen gewonnen, dass man da jetzt hätte auch von ausgehen können, dass sie auch hier gewinnen werden. Ja, aber gut, haben sich dann letzten Endes einen Rückstand eingehandelt, was natürlich auch noch mit rennentscheidend war. Der König Quickstep, die am Ende Zweite geworden sind um 2 Sekunden, die wurden von einem Teamfahrzeug ausgebremst und ich glaube, es war sogar das Fahrzeug von Jumbo-Visma, das da irgendwo rumstand, das mutmaßlich dafür gesorgt hat, dass die ganz knapp gegen Astana den Kürzeren gezogen haben.
Ja, also tut mir jetzt für Sie, also habe ich nicht mitbekommen, ne, aber kann ich mir jetzt gut vorstellen, wenn die dann nachgestartet sind, ne, und dass die Karre von Jumbo dann noch rumgammelt, absolut nachvollziehbar, dass das passieren kann. Andererseits, sie können sich ja auch nicht in Luft auflösen in dem Moment mit dem Auto, ne, ist halt scheiß Situation, muss man gar nicht anders sagen, ne. Und wenn dann die Durchsage kommt, hier Auto steht hier, Vorsicht, Vorsicht, klar nimmst du dann raus, vor allen Dingen, wenn du nichts Genaueres weißt, wie lange noch und wie weit, bis da auf einmal ein Auto um die Ecke steht. Apropos Auto. Das Ganze ist ja auch nicht ganz ohne Materialschaden an Autos vorbeigegangen, wie man gesehen hat. Ich weiß nicht, wie schlimm der Schaden war für dieses Zweitdivisionär-Team von Euskadi, also das ehemalige Euskartell-Foto-Team. Und das war ja zum Glück auch nur bei der Streckenbesichtigung, weswegen jetzt kein anderes Team davon irgendwie betroffen war. Aber da hat einer sich mal echt richtig verbremst. Also der hat ihm gar nicht gesehen, wo er hinfährt.
Der ist einfach voll geradeaus gefahren in einer Kurve und ja, das Teamfahrzeug hat vorwärts eine Mauer geküsst und war dementsprechend kaputt.
Ja, das war, also, ich meine, ich denke mir immer so, okay, diese Zweitliga-Teams, die werden jetzt auch nicht mit Material und Geld gesegnet sein, bis zum geht nicht mehr. Also das ist wahrscheinlich schon echt blöd, wenn da einer mal so die Karre zerlegt. Aber der ist halt auch wirklich ohne
ersichtliche Fremdeinwirkung und auch ohne Not eigentlich, weil ja. Der ist ja jetzt auch nicht damit 80 in die Kurve gefahren, sondern das Team fuhr vielleicht 50, 60 maximal und der ist einfach geradeaus gefahren.
Ja, also es kann eigentlich nur sein, dass dem in dem Moment seine Zigarette aus dem Mundwinkel gefallen ist und einen Schritt und dann hat er irgendwas gemacht. Es rauchte auch direkt so schön, also es war echt, ne, toi toi toi, also ist nie...
Wie in so einem Actionfilm.
Ja, also es hat niemand mitbekommen, dass da irgendjemand etwas zu Schaden gekommen ist und ne, das ist ja immer das Entscheidende. Dann kann man ja drüber lachen, ansonsten ist das ja nicht lustig. Aber ja, kommen wir aber zumindest für die Vuelta wichtigen Teil. Astana hat gewonnen und hat damit dann auch den von dir mitfavorisierten Miguel Angel Lopez ins rote Trikot fahren lassen.
Ja, also ich denke, das war schon so gewollt oder beziehungsweise bewusst, weil Lopez der stärkste Fahrer aus dem Team war und hat seine Mannschaftskollegen da mit einer kleinen Lücke ins Ziel geführt. Und ja, gut, derjenige, der halt vorne ist im Mannschaftszeitfahren, als erster das Zielband durchquert, der bekommt dann auch das Leader-Trikot am ersten Tag.
Ja, vor Quickstep, wie du eben schon sagtest, das unter deutsche Fahne Flagge fahrende Team Sunweb Dritte, was dann im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen wird. ja, Education First, vierte, Buchhandschule fünfte, ne, das sind alles so die Teams, die man da auch unter anderem erwartet hätte. Movistar, Platz 7 ist jetzt auch in Ordnung. Sonst würde ich da Mitchelton Scott, die sonst auch gerne mal relativ weit vorne sind, auf Platz 9. Sonst noch etwas für diesen Tag besonders Erwähnenswertes, wie du findest? Eigentlich.
Ja, generell das enttäuschende Abschneiden von Team Ineos.
Ach so,
also
ja,
die haben gar nicht erwähnt. Sowohl an dem Tag, als wurden hier eigentlich als Mitfavoriten gehandelt und 25 Sekunden Rückstand, fand ich schon ein bisschen überraschend und auch, ja, jetzt lässt sich schon als kleines Fazit ziehen, dass die außer Rang und Traktanten geflogen sind in der Gesamtwertung und keine große Rolle bei dieser Rundfahrt spielen werden.
Bisher. Wer weiß, was man da noch aus, welches Ass man noch aus dem Ärmel zieht. Also bei denen bin ich, weiß man nie. Also klar, ne, von ihren großen Dreien ist keiner mit dabei, aber Sebastian Henao hat da ja auch direkt schon wieder Rückstand eingeholt. Ian Stannard eine Minute, Vasily Kirienka eine Minute. Ich glaube, die fahren das Ding einfach so mit, weil sie mitfahren müssen und legen da auch keinen gesteigerten Wert drauf. Kommen wir vielleicht mal kurz, also ne, nach Mannschaftszeitfahren ist natürlich eine Gesamtwertung eigentlich für ein Popo. Miguel Angel Lopez auf Platz 1, ja, auf Platz 2 bis Platz 6 automatisch natürlich die anderen Jungs von Astana. Den haben wir, Jungwertung ist natürlich auch noch Miguel Angel Lopez, da startet er noch. Und dreimal darfst du raten, wer in der Mannschaftswertung führt. Ja, genau. Ja. machen wir da, würde ich sagen, einfach nochmal einen Punkt hinter. Wie gesagt, ich finde, ein bisschen zu, weniger technisch hätte es von meinem Geschmack ruhig sein können. Ich finde sowas innerstädtisch immer ein bisschen schwierig. Lieber von einem Dorf ins nächste vielleicht oder so etwas. Das würde mir persönlich besser gefallen. Aber da können die Geschmäcker ja verschieden sein. Aber am nächsten Tag war dann... Hatte der eine von uns sich überlegt, eine Sprinter-Etappe schön rund um den Ort rum und der andere hatte gesagt, ja, wer weiß, was da passieren wird und es kam nicht wie der Experte unter uns, von uns beiden, es prognostiziert normalerweise, sondern wie der, wie heißt das, das blinde Huhn hat ein Korn gefunden und ich lag mal ein bisschen näher an der Wahrheit dran. Benidorm nach Calpe. 199,6 Kilometer am gestrigen Sonntag gilt es zu berichten.
Genau, also es war auf dem Papier ja jetzt nicht so recht ersichtlich, also es gab halt am Anfang schon, ja, ging es rauf und runter und dann in Richtung Küste, in Richtung Calpe, bergab, dann später wurde da noch so eine Runde gefahren, so ein Circuit in Calpe und da war halt dieser Zweitkategorie-Anstieg 3,1 Kilometer mit 8,8% im Schnitt dabei. Und es war jetzt, weiß ich nicht, für mich nicht so ersichtlich oder für uns nicht so ersichtlich, wie schwer ist das Ding einzuschätzen.
Das war total, das war eine echte Wundertüte. Und ich hatte das ja so hier ein bisschen flapsig gesagt, okay, wer weiß, was da passiert und am Anfang schon und komischer Anstieg. Ich glaube, da könnte was passieren. Aber wenn man es mal ehrlich sagt, also ne, so, also ich sag das ja nicht komplett, ohne dass ich mir da Gedanken mache, ne, aber ich hätte jetzt auch nicht einen großen Eisbecher-Pinocchio drauf gewettet. Ne? Das war schon so. Ich dachte mir nur, das Einzige, was ich mir dachte, Kategorie 2, also der kann ja nicht ganz so leicht sein.
Und ja, aber es war wirklich eine Wand, als man das gesehen hat, dass die da reingefahren sind. Also habe ich auch gedacht, boah, das war brutal steil jetzt und dann 3,1 Kilometer. Ja, und dass sich dann da schon am zweiten Tag wirklich die Favoriten mit dem Messer bis aufs Zahnfleisch bekämpfen, damit hätte wohl keiner gerechnet.
Nee, absolut. Also doch, ich ja. Ne? ich habe es gehofft ein bisschen. Ne? Weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie, ich dachte mir, da könnte was passieren. Und ja, ist es dann auch. Also mich hat das fast so ein bisschen erinnert an so belgische Klassiker. Ne? Oder jeder, der mal hier rund um Köln gefahren ist, so blöd es klingt, aber es gibt da ja auch so kleine Teilstücke, ne? Wenn man in Bergstadtbach-Sand, da biegt man ja auch um die Ecke und dann ist es auf einmal so super steil und das sah man ja auch richtig aus bei der Perspektive. Nur, dass das nicht wie in Sand irgendwie 300 Meter sind, sondern dass das schon ein ordentliches Stück gerade unten rein auch war. Naja, und vielleicht davor kurz, ne, typische Ausreißergruppen, hier mal ein Ausreißer, da mal ein Ausreißer, aber am Ende fing es gerade an diesem Anstieg erst an. Fand dann sehr schön, wie heißt er nochmal, da habe ich mich die ganze Zeit, ob sein Namensvetter noch lebt, Latour. Hat dann das Ganze so ein bisschen mit initiiert oder initiiert. Und dann hatte sich relativ schnell so eine Gruppe gebildet mit Aru, mit Quintana, wer war noch dabei? Uran.
Ja, vorher war es dann aber eigentlich noch so eine Zeit lang Valverde, der die treibende Kraft war in dieser Gruppe, der enorm hohes Tempo angeschlagen hat und auf Teufel komm raus gefahren ist. Aber irgendwie, ich habe es selbst auch gar nicht so wahrgenommen, war denn diese Gruppe weg und der Rest, also es waren insgesamt 5 Fahrer und 6 besser gesagt, mit Nieve noch und der Rest hat irgendwie total den Postabgang verpasst.
Weißt du, warum das war? Das habe ich mich nämlich auch gehört, ich habe mich auch so gefragt, hast du jetzt hier irgendwie was verpasst oder sowas? Wir haben beide was verpasst. Und weißt du was? Es war eine kurze Werbeunterbrechung und am Anfang der Werbeunterbrechung war nämlich noch Latour wieder weggefahren oder hatte nochmal so eine Attacke gefahren. Und dann, vorbei und dann auf einmal waren die 6 vorne. Also das muss in dieser kurzen Pause gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut, das möchte ich auch mal ganz ehrlich sagen. Aber also es war im Prinzip diese Gruppe mit Quintana, Roach, Roglic, Uran, Aru, Nieve, die da weg waren auf einmal. Und das sind ja jetzt wirklich keine No-Names, ne? Sondern da hat jede Mannschaft einen Kapitän vorne gehabt. Und aber auch schön zusammengearbeitet. Naja, und dann kam irgendwann der Punkt, man hatte so das Gefühl, fand ich jedenfalls, dass da Kapitäne sind, die sich auch dieser Situation sehr bewusst sind und sie jetzt einfach mal zusammenarbeiten für ein paar Kilometer. Ich schätze mal, das waren so 15 Kilometer, kann das ungefähr sein? 15. Und die haben halt am Horn gezogen. Und wenn die am Horn ziehen, dann ist es auch nicht ganz einfach, von hinten wieder dran zu kommen.
Die Situation war ja auch sehr günstig für diese Gruppe, weil hinten waren ja dementsprechend beispielsweise mit Valverde oder mit einem George Bennett beispielsweise Fahrer, die Leute vorne hatten und ja,
kein Interesse,
nichts getan hatten.
Ja, genau, da waren so ein paar Störenfriede dazwischen. Und die sind vorne einfach gut die Post abgegangen. Und hinten war halt auch nicht so, dass die irgendwie so das Gefühl, man hatte nicht das Gefühl, die sind sich hinten einig. Vielleicht, weil man sich auch gedacht hat, mein Gott, es ist der zweite Tag, ne? Lass uns mal nicht hier komplett durchdrehen, jetzt schon. Astana alleine
Lopez, konnte
man auch nicht richten.
Lopez, der hatte im Prinzip auch keine Helfer mehr. Also hatte nur einen Mann dann, da war irgendwann dann weg und dann musste er komplett alleine fahren. Ja, und das reicht natürlich nicht, wenn du gegen 5 Mann oder 6 Mann fahren musst.
Ja, genau. Also wo ist er denn am Ende gelandet? Auf Platz 15, ne? Er ist dann mit der ersten Verfolgergruppe sozusagen reingekommen, aber die bestand auch, das muss man ja auch mal sagen, ne? Es ist dann eine Verfolgergruppe gekommen mit rund 13 Fahrern und danach war dann auch schon wieder eine Minute Platz, ne? Oder mit 12 Fahrern, ne? Und dann war auch schon wieder eine Minute bis auf die nächste Gruppe oder den nächsten einzelnen Fahrern mit Stieber, der dazwischen war und dann Sunweb auch nochmal über eine Minute, ne? Das heißt, da ist richtig vorne die Post abgegangen. Klar, ich habe es vorausgesagt, ne? Aber nichtsdestotrotz, so richtig hätte sich das keiner so vorstellen können an dem Tag schon.
Nö, und es gab ja auch durchaus einige Verlierer an dem Tag, beispielsweise Steven Kreuzweg, der ja selbst auch Ambitionen geäußert hatte, gut bei der Vuelta jetzt auf Klassement zu fahren. 1:43 verloren an so einem Tag, das verlierst du auf den meisten Bergetappen nicht. Und auch so ein Fahrer wie Oscar Rodriguez, den ich jetzt insgeheim auch ja relativ stark eingeschätzt hätte, verliert auch viel Zeit. James Knox, ja, und Miguel Angel Lopez, den schönen Vorteil, den er sich dadurch Mannschaftszeitfahren erfahren hat, den hat er gleich wieder verspielt.
Ja. Und eines wieder noch absolut erwähnenswert. Wer war es denn hier? War doch Nieve, oder? Mit seiner artistischen Einlage.
Ja, kurz vor Ziel.
Ich konnte gar nicht richtig sehen, wie das passiert ist. Ich hatte so im Moment das Gefühl, dass er irgendwie mit dem Hinterrad vielleicht den Bordstein touchiert hatte oder dass da irgendwas lag. Auf jeden Fall ist er in sehr, sehr spektakulärer Art und Weise hochgegangen und so versetzt wieder aufgekommen. Und da sieht man auch mal wieder, was das teilweise für Bewegungstalente oder für Steuerkünstler sind. Also da wären, glaube ich, sehr, sehr viele hätten sich aufgeschaukelt und dann sich lang gemacht, aber auch wenn er dann dementsprechend keine Rolle mehr spielt in dem Endkampf da sozusagen, Hut ab vor der artistischen Leistung. Und Quintana, das war, glaube ich, 3 Kilometer vorm Ziel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Der hat dann irgendwie hat er dann einen Moment erwischt.
Ja, ich weiß nicht. Blauen Moment.
Ja, also wirklich alles.
Wo sich alle irgendwie angeguckt haben gerade und er ist dann weggefahren.
Ja, und hat das Ding einfach durchgezogen. Und na, auch ein Fahrer, für den ich nicht übertrieben viel Sympathien habe. Aber da dachte ich mir, Mann, muss man auch erstmal bringen. Und das sind, waren hinten ja fünf, ich lasse jetzt mal Nieve weg, ne, vier, die, wenn sie sich einig gewesen wären oder ja, sie waren sich ja schon eigentlich einig, weil ne, Quintana jetzt da wegfahren lassen, kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Aber die da eigentlich doch in der Lage sein müssten, da wieder drauf zu fahren. Aber der hat
ja,
das...
Sie sind ja auch eine Zeit lang dann noch gemeinsam nachgefahren, aber ja, Quintana, der war auch richtig stark, muss man dazu ja auch sagen.
Ja, ne, das meine ich ja, ne? Also waren sich einig, sind hinterher gefahren, haben aber nichts gut gemacht. Ne? Und wenn du natürlich nur 3 Kilometer hast und nach 1,5 Kilometer volles Horn merkst, da geht nichts, dann... ja, dann ist halt auch klar, dass irgendwann der Frust einsetzt und dann sich sagt, okay, dann soll er doch die Etappe wenigstens gewinnen, wenn er sonst keinen Blumentopf gewinnt bei der Vuelta. Ja, ganz starker Eindruck von Quintana. Mann. Hatte ich.
Ja, ich bin gespannt, also wie weit das jetzt auch in Sachen Klassement geht. Träumt er durchaus zu, auch auf Gesamtwertung zu fahren, weil ich glaube 2016 war das, da hat er die Vuelta gewonnen und da ist er vorher, glaube ich, auch schon die Tour gefahren und war dann erst bei der Vuelta so richtig stark. Von daher, den sollte man da nicht abschreiben. Und auch Valverde war an dem Tag mega stark, hat nur da den Postabgang verpasst. Und ja, schade einfach, dass auch Carapaz jetzt nicht dabei ist, weil ansonsten hätte man da noch ganz andere Möglichkeiten gehabt mit der Mannschaft.
Ja, klar. Ja, aber Mai, also was willst du machen?
Aber was wollen sie mehr? Ja, sie sind ja jetzt im Prinzip schon in der Pole-Position, was die Gesamtwertung angeht und müssen sich da ja auch vor niemandem verstecken.
Ja. Apropos Pole-Position, apropos Gesamtwertung, hat mich ein bisschen gefreut für Nicolas Roach. Der hat nämlich an dem Tag das rote Trikot übernommen. Team Sunweb hat jetzt echt in der Saison nicht übertrieben viel Glück gehabt und dann kam das kein Glück gehabt und das Pech kam dazu. Weiß nicht, also deren Saison ist wirklich mehr als durchwachsen und Nicolas Roach, ich habe nie einen Hehl aus meiner britischen Affinität gemacht, als Ire, der nach der, was war es, Geburt seiner Zwillinge ja auch nie so richtig, also hat man das Gefühl, ich bin ja der schwersten Überzeugung, Kinder sind der Tod der Karriere, hat man ja bei mir auch gesehen, dass Nicolas Roach da, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen nach hinten gerutscht ist mit seiner Leistung und hat mich irgendwie gefreut oder freut mich sehr, dass das Team Sunweb da zumindest mal ein rotes Trikot abstauben kann.
Ja, sie haben ja schon rote Trikots.
Ach so, ja.
Aber das ist jetzt noch ein bisschen roter
als
die roten Trikots von.
War ein bisschen zu warm für mich gerade. Hier gehen die roten Lampen schon an. Ja, also er konnte sein rotes Trikot gegen ein rotes Trikot tauschen, hat eine andere Farbnuance ins Spiel gebracht. Und ja, Glückwunsch dazu. Freut mich für die Herrschaften.
Hat ganz knapp gereicht, ja, 2 Sekunden vor Quintana.
Rigoberto Urán, dem ich ja die Daumen drücke, Platz 8, 8 Sekunden, Platz 3, so rum. Hat sich da auch ordentlich nach vorne gekämpft oder gearbeitet.
Ja, und beispielsweise Fabio Aru, 115 Plätze nach vorne. Wie gesagt, viel
schafft Pech. Schafft er nicht mehr dieses Mal. Nochmal geht das nicht.
Viel Pech im Mannschaftszeitfahren und hat ihm aber scheinbar nicht so viel getan. Also er hat eine Riesenwunde am Knie und fährt wie so eine Mumie durch die Gegend, aber ja, scheint ihn nicht zu beeinträchtigen.
Naja. Das finde ich immer das wirklich herausragend oder das mit einer bewundernswerten Sache, ne? Das, was sie so schon für eine Leistung bringen, aber dann auch irgendwie nochmal verletzt, braucht ja kein Mensch dann auch noch zusätzlich.
Und stark natürlich auch in der Verfolgergruppe, dass Sergio Higuita den Sprint gewonnen hat gegen so Leute wie Aramburu oder ein Valverde beispielsweise, die ja eigentlich für ihre Sprintstärke bekannt sind und so ein kleiner Fahrer wie Higuita, dass der die im Sprint mit seinem gerade mal 1,66 Meter in Schach hält, das ist schon beeindruckend.
Aber sind die nochmal, ich habe es mir nicht mehr angeguckt, also ich habe da nach dem Sieg, habe ich mit meiner Tochter gefeiert, den Sieg, sind die nochmal richtig gesprintet oder hat er das einfach so abstauben können? Das habe ich nicht mitbekommen.
Nö, die sind schon nochmal ordentlich gesprintet und heute auch, ich glaube, das war bei dem Zwischensprint, wo der eine Bonifikation geholt hat. Das ist schon also überraschend, wie sprintstark der für seine kleine Körpergröße und das geringe Gewicht ist.
Okay, nee, das habe ich übersehen bisher. Ja, aber um die Etappe 2 damit so ein bisschen abzubinden, schön, also hat mich gefreut, dass es da schon so Remi-Demi gab und kann so weitergehen. Also
Ja, und man wird wahrscheinlich auch nicht nochmal alle Tage das sehen, dass Quintana das Sprinttrikot trägt bei einer Rundfahrt.
Nee, stimmt.
Also das Punktetrikot ist ja eigentlich kein Sprinttrikot, aber die Punktewertung anfängt.
Ja, das gab's noch nicht. Es gab auch, glaube ich, noch gar nicht, habe ich irgendwo gelesen, dass Quintana mal eine Etappe außerhalb vom Hochgebirge gewonnen hat bei einer Grand Tour. Also so.
Ja,
so
das kann durchaus sein.
Etappe. Ja, habe ich gelesen irgendwo, ob stimmt, ne, weiß man nie. Miguel Angel Lopez hat dann sich noch das Trikot des jüngsten Fahrers weiterhin auf seinen Schultern. Aber der von dir angesprochene Sergio wie spricht man es wirklich aus? Higuita. Higuita. Was ist das U? Ist das ein Antidehnungs-U oder so? Higuita?
Das ist einfach.
Ja, gibt's nicht. Sonst weglassen. Angel Madrasso. Bergtrikot und ja, Team Sunweb nicht nur das rote Trikot erobert, sondern auch die Mannschaftswertung. Team Movistar nur auf Platz 3. Da wird es ordentlich in die Suppe gespuckt worden sein. Da ist nichts mit Feiern. Team Sunweb also auf dem Podium für die Mannschaftswertung. Ja, und das war dann schon die Grundlage für die heutige Etappe. Dritte Etappe am Montag. Warte mal, Kapitelmarke hier. Am Montag, den 26. Was haben wir? August? Ist immer noch August? Komm, morgens ist es schon so dunkel, da bin ich so irritiert von. Ja, und für heute hatten wir prognostiziert eine Flachetappe. Da sollte es eigentlich ohne Probleme eine Sprintankunft geben. Naja, und wenn wir als was prognostizieren, dann passiert es manchmal auch. Und so war das dann heute auch.
Es gab da schon zwei schwierige, ein bisschen schwierigere Anstiege drin, wo unter anderem dann Gaviria auch abgehängt wurde, aber ansonsten haben sich da die Sprinter keine Blöße gegeben.
Ja, ich habe mir deswegen auch ehrlich gesagt nur die Sprintankunft angeguckt. Ich wusste schon, da passiert vorher nicht so viel, dass man deswegen sein Kind vernachlässigen muss und ja, wie soll ich sagen? Also Sam Bennett hat das. Ich habe eine Szene, ich habe es nicht verstanden. Ich wusste auch nicht, wer gewinnt, habe mir das nur so im Schnelldurchgang bei Eurosport angeguckt, im Player. Bin so ein bisschen vorgeskippt. Und dann sieht man so die Sprintankunft und ich dachte mir schon so, weil da war ein Bora Hansgrohe-Fahrer, der hat so, ich sag mal, 800 Meter vom Ziel so komplett wütend auf sein Lenkrad auf seinen Lenker eingeprügelt. Ist dir das aufgefallen? Mhm. Da dachte ich schon so, was ist denn hier los? Weil, Sam Bennett war in dem Moment eigentlich meiner Meinung nach ganz gut positioniert und hat das dann Ding ja auch abgeschossen. Sam Bennett, das war ein ganz klassischer, einfacher Sprint. Nach einem einfachen Sprint für ihn sah das aus. Obwohl das wahrscheinlich kein einfacher Sprint war, aber ganz souverän durchgezogen.
Ja, und da gab es auch gar keinen, der da irgendwie aus dem Windschatten rausfahren konnte. Also Edward Toynes, der Zweiter wurde, der hat davon profitiert, dass ihn John Degenkolb so hervorragend pilotiert hatte in den Sprint. Aber der hatte von der Endgeschwindigkeit nicht das Zeug, um da vorbeizuschießen.
Nee, überhaupt nicht. Also da war jetzt auch kein, ne, Phil Bauhaus auf Platz 5 vielleicht noch eine Erwähnung wert. Aber ansonsten sah das jetzt für mich so aus, als wenn man sich um die Sprintankünfte jetzt, lass uns einfach entspanntes Ziel fahren und wir geben Sam Bennett den Tagessieg. Also zumindest bisher. Ne, er hat am Tag vorher am Berg ordentlich gelitten, hat man auch gesehen. Er war einer der ersten, die hinten rausgefallen sind. Aber als Sam Bennett, Team Bora an der Stelle jetzt für mich absolute Favoriten auf jeden Sprint, den sie fahren. Bin gespannt, wie das sein wird, wenn er weiß nicht, ob er das Ding zu Ende fahren wird oder in Bezug auf die WM, hat er ja wahrscheinlich A, schon Interesse, weil ne, in Britannien, B, aber keine Chance. Bin ich gespannt, wie er dann damit umgehen wird.
Zumal es ja auch nur wenige Sprintmöglichkeiten gibt. Also ich glaube, die Motivation ist dann immer noch nach Madrid zu kommen, die letzte Etappe. Aber gut, ob man sich dann da noch durch das ganze Gebirge quält, ist die Frage.
Ja. Weiß man noch nicht, ne? Aber das ist, glaube ich, eigentlich zur heutigen Etappe das Einzige, was man sagen kann. Ich finde aber, bei solchen Etappen muss man dann auch nicht mehr irgendwie aus dem Hut zaubern. Also vielleicht dann zum Überblick. Sam Bennett, dominierendster Sprinter überhaupt am heutigen Tag, hat das Ding ganz entspannt abgeschossen. Gesamtklassement weiterhin Nicholas Roach an erster Stelle vor Nairo Quintana und Rigoberto Urán, die mit 2:08 Sekunden alle noch furchtbar nah sind, also da kann sich jederzeit immer was ändern.
Aber man muss sagen, Quintana hat sein Punktetrikot verteidigt.
Ja. Meinst du, das hat er mit Absicht gemacht?
Ja, hat er nicht viel dafür getan, aber.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das ein Hauptaugenmerk war, aber ja, er hat sein gepunktetes Trikot verteidigt. Sam Bennett ist da auf Platz 2 gesprungen. Ja, Lopez vor Higuita. Weiterhin, da hat sich auch kaum etwas getan.
Übrigens, diese Nachwuchswertung ja nach, glaube ich, 25 Jahren oder so erstmals wieder im Programm der Spanien-Rundfahrt. Vorher hatte man ja immer die Kombinationswertung, eigentlich die schönere Wertung fand.
Ich finde es im Sinne der Vergleichbarkeit von Grundfahrten und so ganz eigentlich besser. Wenn die dann noch sowas wie, die haben doch auch noch ganz andere Wertungen, oder? Gab es da nicht noch irgendwelche Tausende von Trikots bei der Vuelta, die noch so hier schönste Spielerfrau und weiß der Geier was noch alles. Hat ja früher mal so ganz viele. Nee, ich finde es im Sinne von der Vergleichbarkeit schon ganz gut. Andererseits, jetzt nochmal so ein Trikot rauszugeben, zusätzlich, also wenn jeder der Rundfahrten sich darauf einigen könnte, dass sie die gleichen Trikots haben und man dann aber trotzdem so ein übergreifendes hätte, wo man dann sagt, okay, also wir haben jetzt das Standardset von gelbes Trikot, ich sag's jetzt, der Tour de France ist passend, gelbes Trikot, weißes Trikot, gepunktetes Trikot, grünes Trikot. Und dann zusätzlich kann jede Rundfahrt noch ein Trikot vergeben, wie sie wollen. Also dann natürlich noch hier das Angreifer-Trikot. Das finde ich am coolsten. Also dass jede Rundfahrt dann noch ein Trikot, aber dass man ansonsten im Vergleich um die Vergleichbarkeit zu gewähren, es sonst gleich hält, das finde ich schon ganz gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich war jetzt beim, genau, Jung-Trikot, dann Angel Madrasso, spreche ich immer noch falsch aus, immer noch das Bergtrikot und Mannschaftswertung, immer noch Team Sunweb, können sich das da auf die Fahnen schreiben. So ist der Stand heute nach der dritten Etappe und so vielleicht Gesamtfazit bisher, ansehnlich, macht Spaß.
Überraschend, ja, überraschend animiert. Also gerade die Etappe am Sonntag hat riesig Spaß gemacht zuzugucken im Finale.
Ja, also auch so nicht so ein langsamer Aufgalopp, aber das ist doch vielleicht auch so ein bisschen, was wir vorher angekündigt haben. Ne? Es fehlt so ein gewisser roter Faden und das kann ja auch dazu führen, dass es diese Unberechenbarkeit, dass man als Team selber in der Taktikbesprechung sagt, pass mal auf, hier fehlt der rote Faden, wir wissen nicht, wann kommt der Höhepunkt, wir wissen nicht, ab wann geht's richtig zur Sache, aber wir wissen nicht, wann geht's los. Lass uns mal lieber früher anfangen, bevor wir hinter die sind, die zu spät dran sind. Rede ich mir jetzt
rein? Ja, generell ist es ja so, bei der Spanien-Rundfahrt und beim Giro fällt es immer auf, dass Mannschaften mehr riskieren und nicht unbedingt zwingend auf eine Gesamtwertungsplatzierung fahren, sondern auch mal was Überraschendes probieren, weil sie weniger zu verlieren haben.
Ja. Apropos weniger zu verlieren, mal gucken, was für einen Ruf wir zu verlieren haben, wenn wir jetzt mal vorausschauen auf die nächsten Etappen. Wir haben ganz vergessen, uns vorher zu besprechen, wann wir wieder aufnehmen, machen wir einfach mal so 3-4 Etappen, behaupte ich mal, das kann nicht ganz falsch sein. Mhm. So, wir sind bei Etappe 4 morgen. Das ist die Etappe, ach, jetzt bin ich hier in meinen Trikots, das ist auch wieder alles eine Qual. Von
Colera nach El Puig.
Ja,
genau. 175,5 Kilometer. Ja, auf dem Papier auch eigentlich ein einfaches Profil, ein Drittkategorieberg mit 5 Kilometern, 4,7%, so 40 Kilometer vom Ziel. Dann geht's runter zur Küste wieder. Ja, muss man natürlich im Finale auch aufpassen, aber tendenziell könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch wieder eine Sprintankunft gibt.
Ja, sage ich auch einfach mal voraus. Das Einzige, was passieren könnte oder was ich mir als Szenario vorstellen könnte, wäre, wenn eine wirklich kleine Gruppe von 4-5 Leuten über diesen Berg drüber kommt und dann, warum auch, also diese Abfahrt ist ja auch nicht besonders schwierig, ne? Also die da runtergeht, da freue ich mich, meine Abfahrt, die zumindest auf dem Papier relativ leicht aussieht. Und da richtig Gas geben und richtig zusammenarbeiten und dann unten nicht der Wind kommt, ne? Weil ich glaube, das ist so die Unbekannte in der Rechnung morgen, wie da mit Windkanten gegebenenfalls umgegangen wird ab Kilometer 150, 155 ungefähr, ob es dann hinten zu Situationen kommt, wo sich vielleicht das Feld aufsplittet und so weiter, dass es dadurch eine Uneinigkeit hinten geben könnte. Das ist das einzige Szenario, wie ich mir vorstellen kann, dass es zu keiner Sprintankunft kommt. Ansonsten ist, wie du eben sagtest, die Anzahl der Sprintankünfte so gering, dass da jedes Sprinterteam bestrebt sein wird, morgen da das Bestmögliche rauszuholen. Also Sprintankunft morgen, oder? Sehen wir.
Ja.
Sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, Sam Bennett und da alles andere als Sam Bennett würde uns, glaube ich, irritieren.
Definitiv.
Ja. Was mir übrigens auffällt, kurzer Einschub, auf den Karten von der Vuelta, diese grüne Kurs, also quasi die Abkürzung, die die Teams nehmen zum vom Ziel zum vom Start zum Ziel natürlich, das finde ich sehr, sehr, klingt jetzt blöd, aber finde ich interessant, dass dass das da mal so angezeichnet wird. Weil ich habe nämlich durch Zufall letztes Wochenende, am Freitagabend, auf Amazon Prime eine Serie gefunden, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Eat Right und so weiter, über ein Koch, also über das Kochteam vom Team Mitchelton Scott bei der Tour, die damals in Düsseldorf gestartet ist. Hast du davon schon was gehört? Ja, also ne, ist ja, ist eine Amazon Prime Serie, irgendwie 6 Folgen. Primär geht es ums Kochen, muss man sagen. Aber auch so ein bisschen um die Reise von denen während der Tour de France. Also wie sie zum Beispiel, ne, wie die dann sagen, pass auf, wir müssen immer, wir müssen die Ersten am Ziel sein. Weil ansonsten müssen meine Jungs irgendwie 2 Kilometer zum Foodtruck laufen. Und das kann es nicht sein. Und ja, das war, das ist irgendwie, ich habe jetzt die ersten 2 Folgen, ich suche gerade den Link, aber ich finde es nicht. Interessante Serie. Also ne, man muss sich, es ist nicht nur Radfahren, ne, das muss man, also das ist nicht der Fokus der ganzen Serie, aber zumindest so ein bisschen am Rande auch noch, ne, dann sind die in Düsseldorf auch so ein bisschen von auf Märkten rumgelaufen. Und wie die dann die Menüs zusammenstellen und mir hat das gefallen. Man muss natürlich ein bisschen Englisch können, weil es alles auf Englisch ist. Aber ich glaube, da haben die geneigten Hörer hier gar kein Problem mit. Ich werde mal vielleicht den... Upsala, jetzt habe ich aus Versehen den Trailer angemacht. Naja. Könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert, das Thema. Ich schicke dir mal den Link zur, zum Trailer. So, Etappe Nummer 5 ist es dann am kommenden Mittwoch, übermorgen. Und ja, da hatten wir doch, glaube ich, schon in der ersten Vorberichterstattung oder in der ersten Sendung dazu gesagt, Observatorium baut man meistens nicht in der Tiefebene, sondern oben auf dem Berg und dementsprechend
auf 1943 Metern, um genau zu sein. Und das wird die erste richtige Standortbestimmung dieser Vuelta werden.
Ja, also in den letzten Berg möchte ich auch nicht verkatert am Sonntagmorgen hochfahren. Da wird es, ich gucke gerade hier mal die Länge, also 11 Kilometer mit 7,8 im Schnitt. Dabei aber
ja,
durch.
Ja, vor allem die, unten rein ist es ja noch die ersten 2 Kilometer, so mit 3-5% recht einfach, aber dann, ja, geht es nur noch selten unter 10.
Ja. Wäre jetzt nichts, worauf ich mich reißen würde im ersten Moment. Es gibt ja einmal sogar eine kleine Abfahrt zwischendurch. Insofern soll man sich von diesen 7,8 im Schnitt nicht täuschen lassen. Und da wird es rund gehen, also ganz, ganz einfach. Ne? Also die Vuelta ist so animiert bisher, es würde mich sehr wundern, wenn da nicht irgendwie man da 4, 5, 6 Kapitäne vorne sieht, die um das rote Trikot fahren. Also alles andere wäre wirklich eine große Überraschung. Und auf jeden Fall, ich tippe, dass wir an dem Tag auch jemand Neues im roten Trikot sehen.
Denke ich auch.
Ja.
Es sei denn, es tut sich morgen schon was, aber das vermuten wir ja nicht.
Nee, das glaube ich. Also, wenn jemand morgen, wir haben ja mit beiden Aussagen, hätten wir recht. Ich glaube, wenn wir morgen jemanden Neues im roten Trikot sehen, dann sehen wir am Mittwoch die nächsten Neuen im roten Trikot. Weil das wäre morgen wahrscheinlich irgendwie so eine Ausreißergeschichte, der knapp sich das holt oder mit einer Minute, der dann aber am Mittwoch komplett untergeht. Das heißt, dann würden wir, glaube ich, 2 Wechsel sehen. Da bin ich.
Das umso schöner wäre es.
Ja, sollst du das doch einmal rumreichen. Soll doch jedes Thema haben. Mir soll es recht sein. Donnerstag, 29.8. August dann.
Ist auch so ein schwieriger Tag einzuschätzen. Also gut 200 Kilometer, Etappe 6 von Mora de Rubielos nach Ares del Maestrat. Ja, am Anfang sieht man da also so zwei Berge, 9 Kilometer 5% und 6 Kilometer 6,5%. Und dann geht es tendenziell bergab und im Etappenfinale dann wieder so ein Drittkategorieberg und dann eine Bergankunft 7,7 Kilometer mit 5,3%.
Ja,
Also
also
sehr schwierig
ganz
einzuschätzen, was da passieren wird.
absolut. Also komplette Wundertüte im macht es, also ich finde es sehr, sehr, sehr schwer zu dieser Etappe jetzt was zu sagen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, das kann man Mittwoch erst sagen. Wenn, wie wir es angekündigt haben, sich da die Kapitäne am Mittwoch schon richtig kaputt fahren oder Vollgas reingeben, dann kann ich mir vorstellen, dass es am Donnerstag, es sei denn, es gibt jetzt ein, zwei große Verlierer, dass am Donnerstag eher ruhig gemacht wird und das eine Etappe wird, die an Ausreißer geht. Oder wo so Valverde, der jetzt sich im Gesamtklassement, angenommen, Quintana wird jetzt am Mittwoch hier den großen Zampano spielen und eine Minute rausfahren, dann wäre das am Donnerstag eine Valverde-Etappe zum Beispiel. Also ich glaube, dass man den Donnerstag erst bewerten kann, wenn man den Mittwoch kennt.
Definitiv, ja. Also und vielleicht auch der Donnerstag eine Möglichkeit für die Verlierer des Mittwochs, verlorenes Terrain wieder zurückzuholen, weil für Angreifer gibt es fast kein besseres Terrain als dieses Finale da.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch alles, also nicht nur, dass es ewig viel rauf und runter geht, aber das ist halt auch alles so, wie soll man das sagen? Es scheint zumindest sehr verwinkelt zu sein, dann auch, dass die letzten, ich kann das ja auf der Karte schlecht erkennen, aber zwischen dem Drittkategorieberg, also dem letzten Anstieg vorher, vor dem Finale, und da scheint es ja auch verwinkelt und klein und eng zuzugehen. Also ich glaube, dass,
Schwierig zu kontrollieren.
ja, genau, und auch schwierig, ein Ziel zu finden, ne? Es ist ja einfacher, jemanden hinterherzufahren, wenn du ihn vor Augen fasst, ne? Also ich glaube, dass dieses letzte Stück, ich sag mal, die von 162 bis, oder von 100 Kilometer 160 bis ins Ziel, dass das ganz, ganz schwer wird. Es sei denn, es fährt natürlich eine Ausreißergruppe von irgendwie fünf Fahrern von weg, von denen keiner eine Rolle spielt, und hinten machen alle gemeinsam einen Lenz. Das kann ja auch passieren. Wir machen uns nichts vor. Freitag ist dann, ja, im Prinzip geht's weiter, ne? Also bei der Vuelta geht's immer weiter. Freitag dann Bergankunft, zur Überraschung mal. Und auch keine, die man unterschätzen darf, soll, kann.
Nee, also es geht nach Alto de la Mas de la Costa und das ist, also diesen Anstieg hatten wir schon öfter im Programm der Spanien-Rundfahrt. Das ist eine Mauer, die es zum Schluss hochgeht. Also die letzten 3 Kilometer, teilweise ja, also nie unter 10%, über 14%, 1 Kilometer. Das ist
Ich, wenn ich das richtig hier interpretiere, also vielleicht bin ich auch zu blöd, die Zahlen zu lesen. 25% teilweise?
ja, genau.
Ja, schön. Also da können Sie mal die 12, die 11,25 ketten.
Ich weiß gar nicht, ob es da war, aber ich glaube, da hat auch mal Tom Dumoulin recht überraschend gewonnen.
Ja, ist jetzt aber nichts, wo ich überrascht, also wo ich sagen würde, das muss, also überrascht mich
Aber
nicht völlig.
ist so ein klassisches Ding für Pancheure. Also so ein Fahrer wie Valverde wird, dem wird jetzt schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen, vielleicht, wenn er da auf das Profil guckt.
Meinst du? Also ich hätte jetzt gedacht, also wenn du es sagst, wird es eher stimmen, als wenn ich es sage, ne? Aber das sind ja schon über 4 Kilometer, dieser Anstieg, ne?
Ja
Und
klar, aber
für einen
kurz,
Punkt.
das ist noch so eine Distanz, die du als so explosiver Fahrer sehr gut meistern kannst.
Ja, ich spreche dagegen. Also wir werden an dem Berg jemanden sehen, der eher zur Kategorie lange Berghochfahren, der wird das eher gewinnen. Bin
Ja,
ich,
zumal es,
ne?
naja, vorher ist es auch schon recht schwierig, wenn man das so guckt, die Anstiege davor. Ja, wird ein Ausscheidungsfahren, ne?
Ja, ich glaube, weiter nach vorne noch zu schauen, da vergessen wir dann eh, was wir gesagt haben. Insofern macht das wenig Sinn, aber das wird am Freitag eine sehr, sehr schöne Etappe. Da freue ich mich drauf. Muss ich mal gucken, wie ich das Freitagabend noch geschaut bekomme, irgendwie. Ja, also kann ich mir nur sagen, also jeden Tag könnte es eine Überraschung geben. Also morgen lasse ich vielleicht mal aus, um ehrlich zu sein, wenn ich nicht im Ticker lese, dass da irgendwas ganz Besonderes passiert. Aber ansonsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeder ein Tag für Überraschungen. Und ja, wir gucken mal, wann wir das nächste Mal senden werden, auch wenn die Sendung jetzt nicht zu Ende ist. Aber da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, ich hoffe, da kann man viele Geschichten und viele schöne Geschichten erzählen. Gut, das reicht jetzt, glaube ich, als Vorschau auf die nächsten Vuelta-Etappen. Würde ich sagen, gucken wir mal, was sich sonst noch im Radsport so ereignet hat. Und da haben wir, neben so einer Grand Tour ist natürlich nicht viel, was sich zuträgt, aber ein paar Sachen gibt es dann schon noch. Die Euro Ice Classics. Also ich muss bei dem Namen immer natürlich immer an...
Cyclassics.
Was habe ich gesagt?
Classics.
Die Euro Ice Classics, denke ich, muss ich immer an Nogachok oder ein Vanilla Flip denken. Euro Ice, Ice ist Eis. Ich komme mit dem Namen nicht klar. Aber wir wissen alle, es sind einfach die HIW Cyclassics oder Hamburg Cyclassics. Unter das können wir das verbuchen. Ja, und auch da, wie Sam Bennett gestern ganz klarer, ganz einfacher sah es zumindest schon fast aus, Sprintsieg.
Ja, also man muss sagen, der Abonnementsieger hat schon wieder zugeschlagen. Elia Viviani gewinnt zum dritten Mal in Folge in Hamburg und das war jetzt sein erster großer Sieg in diesem neuen Europameistertrikot, das er sich ja jetzt vor kurzem erst geholt hat. Und zwischendrin war ich ein bisschen überrascht, wie das Rennen so lief, weil man hat dann gesehen, am Vaseberg, da hatte dann auch mal Peter Sagan zwischenzeitlich angegriffen und da war Viviani Mörker vorne in der Gruppe dabei. Schon überrascht gewesen, dass dann da die Sprinter sich so vorne zeigen, da hätte man ja eher andere Fahrer erwartet, aber ja gut, das war eine kleine Gruppe, die dann zum Schluss ankam von gut 30 Fahrern zusammen und ja, da war Viviani im Sprint ganz klar der Stärkste und der zweite Caleb Ewan, bei dem hat man so ein bisschen gesehen, dass ihm momentan ja, die Kraft so ein bisschen fehlt nach Giro und Tour.
Ja, völlig zu Recht. Also da kann man nicht meckern, beziehungsweise sollte man Respekt vorhaben, dass es da irgendwann ausgeht mit ihm. Und ja, also Viviani, wie du es eben schon sagst, ne? Also in Christoph gewinnt Frankfurt, Viviani in Hamburg, so geht halt eine Rundfahrt in Deutschland, ein Eintagesrennen in Deutschland aus. Das weiß man vorher und dann ist ja auch alles gut. Ansonsten ist es so ein Rennen, was mich dieses Jahr auch so, also ich bin erschrocken selber darüber so ein bisschen, aber es reizt, irgendwie finde ich es immer uninteressanter, was eigentlich nicht sein sollte. Also glaube ich,
es fehlt so ein bisschen eine neue Idee mal, um dem Rennen einen neuen Schliff zu verleihen oder vielleicht mal irgendwie was im Finale anders zu machen, weil diese Vaseberg-Runde läuft im Prinzip immer auf diesen Sprint hinaus. Vielleicht gäbe es da auch die Möglichkeit, also wie gesagt, streckentechnisch mit Sicherheit auch im ersten Teil dieser Cyclassics die Möglichkeit, andere Schwierigkeiten wie Wind oder auch ein bisschen ja die Topografie zu verändern.
Ja, also irgendwie, das man weiß jedes Mal, es wird eine Sprintankunft. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal da irgendwann nicht Sprinter gewonnen hat. Irgendwie ist da für mich die Luft raus. Da kann man jetzt andererseits auch sagen, ne, mein Gott, das ist das einzige deutsche oder richtig große deutsche Rennen. Aber
ja, aber auf der anderen Seite war es natürlich auch eine schöne Einstimmung für die Deutschland-Tour, die dann da ja jetzt am Donnerstag losgeht schon.
Ja, stimmt, haben wir noch gar nicht am Schirm irgendwie gehabt, beziehungsweise so. Ist, glaube ich, wir gucken uns das dieses Jahr mal an, werden vielleicht nochmal das eine oder andere Wort verlieren und das ist gar nicht böse gemeint, aber ich zumindest kann für mich sprechen, dass ich mit meinem Zeitmanagement so umgehen muss, dass ich nicht überall meinen Fokus haben kann und dann werde ich doch in dem Moment einfach immer noch den Fokus dann eher nach Spanien richten. Aber das muss ja nicht so sein. Ich finde, also der Termin ist dann...
Ja, für die breite Masse, also so für in Deutschland, die sich jetzt nicht so oft mit Radsport beschäftigen, wahrscheinlich natürlich die Euro Ice Classics jetzt bekannter als die Vuelta.
Ah, ja.
Und auch natürlich für die Hobbysportler, für den Jedermann-Bereich ist das natürlich eine große Nummer, da zu fahren.
Ja, klar. Bist du auch schon gefahren, oder?
Da bin ich noch nie gefahren.
Halt. Also, du bist doch quasi aus der Gegend fast. Also jetzt. Ist auch nicht so spannend, das Rennen, finde ich, für jedermann. Also hast du nichts verpasst. Apropos nicht verpasst, ich habe es nicht verpasst, weil ich es richtig mitgekommen habe, aber eigentlich auch eine wichtige Veranstaltung, insbesondere für Talentscouts und so weiter, die Tour de l'Avenir. Habe ich es richtig?
L'Avenir.
Wohl die entscheidende Rundfahrt für Jungfahrer, um sich, oder eine der entscheidenden Rundfahrten für Rundfahrer, um sich zu präsentieren. Ich habe jetzt gerade nur mal so aus Spaß die letzten Jahre durchgeguckt. Egan Bernal, Marc Soler, Miguel Angel López, Esteban Chaves, Nairo Quintana, Bauke Mollema. Wenn man da so durchguckt, da sind da nicht nur ganz unbekannte Namen dabei und das sind nur die Sieger. Also da tauchen auch noch so ein TJ van Garderen, Adam Yates und leider Gottes, da über den Namen bin ich auch gestolpert, Björk Lamprecht im Jahre 2017. der verstorbene Fahrer vom Team Lotto Soudal auf. Also wer da gewinnt oder wer sich da vorne auf dem Podium zeigt, da überrascht es nicht unbedingt, wenn der dann später auch eine größere Karriere macht. Und die hat stattgefunden, natürlich auch in diesem Jahr. Und da gibt es aus deutscher Sicht zumindest die sehr erfreuliche Nachricht, dass ein deutscher Fünfter geworden ist. Mit Georg Zimmermann vom Tirol KTM Cycling Team.
Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung schon darüber berichtet, dass er im nächsten Jahr einen Vertrag bei CCC bekommt und dann in der World Tour fährt und sozusagen jetzt schon als Stagiaire unterwegs ist. Und ja, fährt momentan also offiziell noch bei Team Tirol unter Vertrag und ist ein riesiges Talent, also 21 Jahre erst alt. Und bei der Rundfahrt so weit vorne rumzufahren, das ist sehr, sehr vielversprechend auf jeden Fall. Und ich glaube, der letzte Deutsche, der so weit vorne gelandet ist oder war Emanuel Buchmann.
Muss ich dich korrigieren, wenn ich mir das gerade richtig angeguckt habe, aber ich kann mich auch täuschen. Wann war denn Emanuel Buchmann da vorne?
Ich glaube, es war 2014 oder so. Genau, da war Siebter.
Ach so, ich hatte jetzt Sergej Fuchs, Namen, den man auch nie wieder gehört hat, ist 2009 Dritter geworden. Also Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt, es ist nicht ein hundertprozentiger Garant dafür, für eine Großkarriere.
Nee, genau, aber das war ja noch vor Buchmann.
Ja, okay. Sehe ich ein, aber nichtsdestotrotz, ja, großes Talent, große Gratulation.
Ich denke, dass es auch ein super Transfer für ihn jetzt ist zu CCC, weil das ist so eine Mannschaft, die haben keinen Fahrer, auf den sie eine 3-Wochen-Rundfahrt 7 oder 8 Mann abstimmen. Da hat er dann auch mal so Freiheiten, um sich selbst dann als in seinen Rundfahrtenqualitäten zu entwickeln.
Ja, und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass gerade so in diesen jungen Aufbaujahren so ein Wechsel ins Ausland ganz gut ist.
Ne? Also, und hat natürlich auch mit Simon Geschke einen Anlaufpunkt, was deutsche Fahrer da angeht.
Ja. Ja, also alles gut. Alles gut, alles klingt gut. Ne? Und er ist, ich sehe gerade auch, wenn man sich sowas in diesem Jahr internationale Österreich-Rundfahrt ist jetzt kein Riesending, aber dort das Bergtrikot zu gewinnen, da muss man ja schon ein paar Berge hochfahren wahrscheinlich, ohne es gesehen zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Bergtrikot in Österreich gewinnst, ohne Berge fahren zu können. Insofern alles gut und alles schön. Also scheint uns hoffnungsfroh. Ich finde, man kann grundsätzlich hoffnungsfroher in die Zukunft gucken als vor vielen Jahren noch.
So als ja, und was auffällt, so in den letzten Jahren gibt es doch recht viele deutsche Talente, die in Sachen Rundfahrten auf sich aufmerksam machen, weil früher haben wir mal gesagt, so vor 5 oder 10 Jahren, Deutschland ist eine reine Sprinternation und Zeitfahrernation, aber jetzt ist so gerade der Trend in die andere Richtung.
Ja, da muss vielleicht nochmal das ein oder andere Ergebnis auch kommen. Ne? Das meine ich jetzt gar nicht so heraus, also um diese Aussage tätigen zu können, finde ich. Ne? Also ja, bin ich eigentlich bei dir.
Aber wenn du mal guckst, Emanuel Buchmann, Lennart Kemner, jetzt Georg Zimmermann, das sind ja alles Leute, die in Richtung Rundfahrten erschielen.
Ja, aber da müssen die, und das meine ich jetzt gar nicht so fordernd, im Sinne von, das will ich von denen, weil wenn es nicht passiert, ist auch nicht schlimm. Aber da müsste einer von denen auch mal so einen Podiumsplatz irgendwie mal abräumen.
Ja, Buchmann hat den haarscharf verpasst bei der Tour.
Ja, haarscharf verpasst, ne? Weißt du, haarscharf verpasst, knapp daneben. Nee, ich weiß, was du meinst und das stimmt ja auch, ne? Aber ich fände es auch schön, wenn sich das dann mal bestätigen würde, irgendwann, ohne das zu fordern, ne? Also wenn niemand von denen jemals eine Top-3-Platzierung fährt, ist ja auch super. Also ich finde das mindestens genauso gut, weil dann brauche ich mir nicht wieder Sorgen machen um irgendwie andere Dinge. Ne? Aber dass man einfach so, ich finde einfach schön, dass offensichtlich es noch deutsche Talente gibt und dass diese Talente offensichtlich auch ihren Weg gehen. Ich glaube, das ist für mich das fast noch Wichtigere, ob das was die jetzt machen, ne, ob das ein Rundfahrer, ein Klassiker oder ein Sprinter ist. Ich finde einfach schön, dass deutschen Fahrern die Möglichkeit gegeben wird durch das Umfeld und durch die Bedingungen hier bei uns.
Ja, und nur mal, also so am Rande noch erwähnt, das nächste deutsche Top-Talent steht mit Marco Brenner, der gerade mal 16 Jahre alt ist, in den Startlöchern, der momentan da in diesen Unter-Junioren-Klassen ziemlich auftrumpft.
Marco Brenner, 27. August 2002. Oh, hat morgen Geburtstag. Glückwunsch, wird morgen 17.
Okay. Ja, aber es ist beeindruckend, dass der da bei der Juniorenrundfahrt der Österreich, also Oberösterreich Juniorenrundfahrt, wie das dann auch, hat er auch schon gewonnen jetzt und ja, auch sonst sehr, sehr stark unterwegs. Also Tour de Pays de Vaux gewinnst du auch nicht so ohne weiteres.
Ja. Nie was von gehört. Ich wusste gar nicht, dass so junge Menschen da schon internationale so Dinger fahren.
Ne, fährt ja schon Junioren sozusagen.
Ja, aber ich habe gerade eben meine 4-jährige Tochter ins Bett gebracht und die ist nur 12 Jahre davon entfernt. Wenn ich mir vorstelle, dass die in 12 Jahren irgendwelche Rennen international fährt, dann soll die mal schön ihre Füße hier unter meinen Tisch setzen. grundsätzlich super natürlich. Ich hatte nur ganz ehrlich, so weit unten im Jugendbereich verfolge ich das nicht. Und ich bin immer bei so sehr jungen Talenten, ich will nicht sagen skeptisch, aber wer weiß, was da noch kommt. Ne? Also da kann einfach mal einer der Freunde ordentlich Crack ranbringen, ne? Dann ist vielleicht schon
logisch, aus. Da ist die Entwicklung immer schwierig abzusehen bei so jungen Fahrern noch, aber ja, so ist Potenzial ist auf jeden Fall sehr viel
da. Ja, also lieber, also mir ist auch lieber, dass so jemand da ist, als wenn er nicht da ist, ne? Aber ich habe lieber 4 bis 5 solche Fahrer, die uns da vielleicht ins Haus stehen, als wenn man da niemanden hätte. Und ja, stimmt schon. Klick mich hier gerade. Der sieht ja auch teilweise noch so jung aus. Fährt auch Cross, sehe ich gerade. Also auch ein bisschen breiter aufgestellt. Obwohl das Wort breiter aufgestellt bei einem Typen, den man von 100 Watt Birne zum Röntgen stellen darf, ist auch stellen kann, ist auch falsch. Aber naja.
Übrigens auch aus Ansbach. Also, das ist auch eine so eine Talentschmiede. Also, Manuel Porzner beispielsweise, der auch da herkam. Also, die machen da ganz hervorragende Nachwuchsarbeit.
Ja, da wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Fahrer der auch in der Jugendarbeit tätig ist, hoffentlich wird man sich darüber freuen. Nicht Fahrer, Hörer, meinte ich, Entschuldigung. Sind wir gespannt. Sind wir jetzt zu den ganz Jungen abgedriftet? Dann sollten wir vielleicht auch nochmal zu den älteren Säcken kommen in unserer Rubrik Sonstiges. Haben wir noch ein paar Sachen zu vermelden. Ich finde, wir sollten mit der wichtigsten Meldung anfangen, oder was heißt mit der wichtigsten, aber der, die jetzt, glaube ich, am meisten Aufsehen erregt hat in den letzten Tagen oder die am meisten auch in der Breite rezipiert wird von anderen Medien. Marcel Kittel hängt das Rad an den Nagel oder wie sagt man, das Trikot an den Nagel, stellt das Rad in die Ecke, wie auch immer. Boah, was sagen wir dazu?
Eine mutige Entscheidung und sicherlich auch, ja, wie soll man sagen, vielleicht auch die richtige Entscheidung, weil er hätte, na klar, mit dem Palmarès mit Sicherheit nochmal einen ordentlich dotierten Vertrag unterschreiben können bei einem großen Team und ordentlich da ja absahnen können, sage ich jetzt mal. Aber ob er dann auch mal das sportliche Niveau gehabt hätte, ist die Frage. Und zumal ganz wichtig ist ja auch die Motivation und die hat ihm jetzt offenbar gefehlt.
Ich möchte an einem Punkt dir wirklich zu 100, wir sind ja oft ein bisschen anderer Meinung oder ne, sehen Sachen anders, was ja auch gar nicht schlimm ist. Also dafür sprechen wir ja auch miteinander. Und ich finde es keine mutige Entscheidung. Weißt du, warum? Und das sage ich jetzt so wirklich aus einer schon fast gemeinen Sicht, aber der Mann hat finanziell, wie alt ist er jetzt? 30? 30, glaube ich, ne? 31 irgendwie? Der hat finanziell ausgesorgt, ne? Und hoffe ich zumindest. Also das würde ich mir für ihn wünschen. Das möchte ich wirklich betonen. Der hat finanziell ausgesorgt. Das heißt, der braucht, wenn er sich einigermaßen gut verhalten hat, ne, man kennt so manchen Profi, wo man nicht glaubt, dass das so gut gelaufen ist oder so gelaufen laufen wird oder so etwas. Ne, wie auch immer, ich kann mir gut vorstellen, dass der ausgesorgt hat und nie wieder den Finger krumm machen muss, wenn er einigermaßen klug war. Und das gönne ich ihm auch, weil ein Radsportler, auch wenn er in Anführungszeichen nur bis 31 den Sport betrieben hat, ist einfach einer der verdammt härtesten Sportler, die man überhaupt als Profi, glaube ich, machen kann. Dann ist das nicht Mut, ne? Also der kann sich jetzt zurücklehnen und braucht nie wieder arbeiten. Und das hat er sich verdient und das hat er sich, was verdient hat, ist was anderes, aber das hat er sich erarbeitet, ne? Durch Geschick, durch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, kluge Vertragsverhandlungen und auch in erster Linie durch seine Leistung. Und das ist ja die Grundlage dessen, dass er auch so eine Entscheidung treffen kann. Also wenn ich jetzt morgen früh zu meinem Chef gehe und sage, pass mal auf, ich habe echt keine Motivation mehr, ich bin raus. Und mich dann jetzt hier aufs Sofa setze und sage, oh, guck mal, die Blumen blühen, die Vögel fliegen und so weiter.
Ja, aber so ist es ja nur nicht. Er setzt sich ja nicht aufs Sofa.
Ja, das habe ich jetzt, weiß ich noch nicht, ne? Also das werden wir ja sehen. Aber weißt du, ich finde mutig, die Grundlage für die Entscheidung hat er sich über die Jahre erarbeitet und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich finde aber trotzdem, es ist eine sehr Weil die meisten von denen, die so weit oben sind, machen es ja nicht fürs Geld, sondern einfach, weil irgendwie Talent und der Wille dazu ja auch in ihnen steckt. Ne? Ich finde es eine sehr respektable Entscheidung, weil ich habe in den letzten Jahren ja oft genug über Marcel Kittel nicht nur das Beste hier gesagt, aber das war eine Entscheidung, wo ich wirklich gesagt habe, top, also finde ich super, dass der jetzt nicht noch irgendwie 2 Jahre irgendwo das Geld mitnimmt, wie du es eben gesagt hast, ne? Das würde er ja bestimmt irgendwo kriegen, sondern sich sagt, hier, ich glaube im November Vater, war das im November irgendwann, ich werde jetzt bald Vater. Da möchte ich nicht 200 Tage im Jahr unterwegs sein. Ich möchte nicht nur via Skype meinen Sohn sehen, sondern ich möchte dabei sein, wie er aufwächst und so. Und dann nehme ich das Geld, was ich die ganzen Jahre verdient habe, und mir reicht das jetzt auch und kann dann einen Familienmensch machen oder Familie leben und vielleicht im Radsport auch in irgendwie anderer Funktion noch was zurückgeben. Das finde ich eine sehr respektable Entscheidung. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da gestanden habe und gesagt habe, Marcel Kittel, wow, finde ich beeindruckend, was du da gemacht hast.
So, ja, vielleicht
Rede beendet.
Vielleicht kreuzen sich ja bald die Wege von Marcel Kittel und dem Chris mal, weil der wird dann an der Uni Konstanz Wirtschaftswissenschaften studieren. Und ach, der Chris wohnt ja auch am Bodensee.
Ach echt? Also das hatte ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Also der geht jetzt zur Uni und macht dann so einen ganz normalen Job. Also noch mehr, finde ich noch. Also ja, jetzt so ein normales Leben dann von heute auf morgen anzufangen. Wie gesagt, ne, ich hoffe für ihn, dass er wirklich genug Geld gemacht hat, um zu Hause einfach die Füße hochzulegen. Wenn er dann noch den Antrieb, wenn er Antrieb hat, nochmal was anderes auf die Beine zu stellen oder so. Ich meine, dem stehen ja mehr als genug Türen offen. Ja, also da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber zu sagen,
Aber weißt du, was lustig ist? Ja, ich habe gerade die Begriffe Kittel und Konstanz gegoogelt und weißt du, was der dritte Treffer ist? Brille und Kittel sind in jedem Labor Pflicht.
Ach. Ja, also ich in jedem Labor, ich weiß nicht, im Sprachlabor in der Schule hatten wir keine. Nee, also ich finde das eine sehr ehrliche Aussage und ich finde, er geht auch sehr ehrlich damit sich selber um und das finde ich schön. Und
ja, aber wenn man mal so jetzt ein bisschen zurückblickt auf seinen Palmarès, das ist schon sehr beeindruckend. 14 Etappensiege bei der Tour de France und er war im Prinzip der einzige Sprinter, der einen Mark Cavendish in seiner Hochzeit schlagen konnte.
Ja. Ja, also 14 Etappensiege muss man fahren, auch sonst, ne, Giro d'Italia 4 Etappen, darf man ja auch nicht vergessen, ne, jetzt sowas wie Münsterland-Giro oder 8 Etappen bei der Dubai-Tour, das sind jetzt so Sachen, die fallen dann hinten runter, ne? Aber
5-mal den Schelde-Preis.
Ja. Ne? Also, das war ein herausragender Sprinter. Ich würde jetzt nicht behaupten oder nicht sagen, dass, ne, also für mich ist immer noch der Sprinter dieser Zeit Mark Cavendish. Also ganz klar, wie viele Etappen? 30, 31? Oder?
Ja, aufgrund der Konstanz, aber in der Spitze würde ich schon sagen, sind beide auf Augenhöhe.
30 Etappen. Der hat 30 Mal Etappen. Der hat mehr als doppelt so viele Etappen.
Ja, logisch. Ich meine ja nicht über die Jahre hinweg gesehen, aber wenn du beide in einem Rennen mit ihren besten, ihren besten Jahren gegeneinander antreten hast, mit einem Sprintzug, das, ja, also das sind beides herausragend. Also, wie soll man sagen, da gibt es kaum einen Sprinter, der an die beiden heranreicht.
Nee. Also, ja, über die Zeit betrachtet, ne, da sind wir uns einig, Cavendish mit seinen 30 Titeln, die immer noch, wie viel, 14, immer noch mehr als André Greipel und Marcel Kittel zusammen, also weit mehr. Ne, aber nichtsdestotrotz, also ne, wenn man sich anguckt, so in den Jahren 14, 15, 16, Greipel mit Etappensiegen, Kittel mit Etappensiegen, das war schon ein goldenes Zeitalter für die Sprinter. Irgendwie fehlt einem das jetzt so gerade ein bisschen, finde ich, dass man so einen über längeren Zeitraum dominierenden Sprint hat, aber das kommt ja jetzt vielleicht auch wieder. Schöne Jahre waren es. Aber Marcel Kittel, ne, also wie gesagt, ich finde auch gut, dass das jetzt eher so ein, ich will nicht sagen Ende mit Schrecken, das wäre die falsche Aussage, aber eher so ein, dass er jetzt so einen klaren Cut macht. Es gibt ja genug Fahrer, die dann auch nicht loslassen können und das ist, finde ich, eine, wie soll man sagen, auch eine sehr gute Charaktereigenschaft, dann zu sagen, alles klar, ich lasse jetzt hier los. Zieh ich meinen Hut vor. Wünsche ich ihm alles Gute, ne? Auch wenn ihn das nicht, er wird es weder hören noch interessieren, aber das soll definitiv so gesagt sein. An dieser Stelle.
Ja.
Ja, ich glaube, mehr muss man auch nicht machen daraus. Und ja, Lennart Kemner geht zu Team Buransgrohe.
Mhm.
Weiß ich nicht so genau. Also ist natürlich für das Team eine starke eine starke Verstärkung. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll.
Ich finde es, also mich hat es tendenziell eher negativ überrascht, weil auf der einen Seite hat jetzt Team Sunweb so viel Geduld in diesen Fahrer gesteckt und auch so viel investiert in den. Ich weiß nicht, ob es da nicht möglich gewesen wäre, den zu halten. Und zum anderen hat ihm das, denke ich, sehr gut getan, bei der Mannschaft zu fahren und bei Bora Hansgrohe, die für mich tendenziell eher ja einen zu aufgeblähten Kader schon haben. Also gut, die geben jetzt Formulo ab, aber auch für die Rundfahrten sind ja, ja, Emanuel Buchmann steht ihm da in Sachen deutsche Fahrer bei den Rundfahrten vor der Sonne. Ja, weiß ich nicht, ob Lennart Kemner dann zwingend in den nächsten Jahren bei der Tour de France dann irgendwie ins Rampenlicht fahren will, weil, ja, steht da so ein bisschen im Schatten von Emanuel Buchmann.
Bin ich völlig bei dir. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so das neue Jan Ulrich, wie hieß der andere nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, der andere deutsche Fahrer, der unscheinbarere Jan Ulrich und die zusammengefahren sind immer.
Andreas Klöden.
Klöden, genau, Klödi. Ich glaube nicht, dass das neue Duo Ulrich Klöden wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich finde auch, dass mit dieser, du hast es jetzt ein bisschen höflicher und charmanter umschrieben, ne, wie viel man da bei Team Sunweb an Geduld, Zeit und auch, muss man ja auch sagen, ne, im Endeffekt auch in Geld mit investiert hat und ihm den Druck genommen hat und ihm alle Zeit der Welt gegeben hat und so. Ich finde, undankbar ist jetzt zu hart. Aber zumindest finde ich, dass man da vielleicht auch eine Chance seitens des Fahrers verpasst hat, irgendwie das wertzuschätzen.
Ja, und zumal bei Sunweb gäbe es ja im nächsten Jahr, wo Tom Dumoulin nicht mehr da ist, eine vakante Rundfahrtenkapitänsrolle, in die man so langsam auch hineinwachsen könnte. Und bei Bora Hansgrohe, wie gesagt, ist die schon besetzt und ja, da sehe ich jetzt nicht so, also ich bin da eher ein bisschen skeptisch, dass es ein Schritt rückwärts gewesen sein könnte jetzt.
Ja, und man hat ja auch dann andere deutsche Fahrer noch geholt für 2020, die dazugekommen sind, ne? Also, dass man da jetzt vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht von der deutschen Fraktion sprechen, oder, ne, aber man hat da ja schon, ne, Jascha Sütterlin wäre bestimmt auch ein, ich will nicht sagen, guter älterer Part für ihn, der ihn da auch bei Rennen unterstützen kann. Aber da sind ja jetzt schon ein paar bei, wo man sagen könnte, ey, das könnten so Leute sein, an denen man sich auch orientieren kann. Ne, Nico Denz mit seiner Auslandserfahrung, Jascha Sütterlin. Ich glaube, das kann echt gutes Team werden, auch von jungen Fahrern. Und wie genau wie du sagst, oder Michael Matthews ja auch als alter Fahrer, der da so ein paar Leute an die Hand nehmen kann. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr gutes Team für einen jungen Fahrer gewesen, für seine Entwicklung. Und das dann auch in dem Umfeld, was ihn da dieses Jahr da ja so unterstützt hat. Ne? Also
auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, bei Bora Hansgrohe darf man dann gespannt sein, wer ihn da unter seine Fittiche nimmt. Aber was beispielsweise dieser Dan Lorang, der Trainer von Emanuel Buchmann und Sam Bennett beispielsweise aus diesen beiden Fahrern gemacht hat, das ist herausragend. Und wenn der dasselbe mit Lennart Kemner machen könnte, also den so entwickeln könnte, das wäre schon das Zielführende, wo man hin will.
Mhm. Ja, gut, aber der kann, also ich hoffe, der kocht auch nur mit Wasser. Ne? Also das, ich weiß nicht, wie viel Einfluss da noch, also die Trainingslehre und da, wie viel mehr man da aus was rauskitzeln kann. Ne, vielleicht braucht er jetzt auch einen Mannschaftswechsel, kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, nachdem wie er da behandelt wurde, aber ich finde es eine eigentlich unglückliche Entscheidung, muss ich gestehen.
Klar ist nur, dass Bora irgendwie den Kader ein bisschen ausdünnen muss. Also A, mit diesen drei Sprintern geht es nicht gut. Also Sam Bennett wird, denke ich, im nächsten Jahr nicht mehr bei der Mannschaft fahren, weil Ackermann und Sagan die Leute sind, auf die man da setzen wird. Aber er hat auch jetzt noch kein neues Team bekannt gegeben, was auch so ein bisschen merkwürdig ist, weil ist super erfolgreich, aber findet kein neues Team. Und langfristig muss man sich natürlich überlegen, setzt man auf Peter Sagan oder auf Pascal Ackermann und wie vereint man das mit den Klassementsfahrern, die man dann hat bei der Tour de France beispielsweise?
Ja, das sind so, also da, die haben es nicht einfach mit diesen, mit dem Kader.
Und klar, machen wir uns nichts vor, Peter Sagan ist immer noch der am meisten Geld frisst.
Ich glaube, der ernährt sich aber auch sonst gesund. Nee, ja, natürlich. Also klar. Aber vielleicht sagt man sich auch, dass man so einen Kemner vielleicht für weniger Geld, also vielleicht ist er einfach jetzt im Moment noch ein günstiger Fahrer, der in 2 Jahren schon viel mehr kosten würde. Vielleicht ist es auch so ein, ich weiß es nicht. Ich kann.
Aber im letzten Jahr, wenn du dich zurückerinnerst, waren wir beispielsweise auch sehr skeptisch, was den Wechsel von Maximilian Schachmann anging, von Quickstep zu Bora Hansgrohe.
Absolut. Und der hat sich hervorragend entwickelt. Ja, vielleicht, aber ich würde mich ja auch gerne eines Besseren belehren lassen. So ist es ja nicht. Aber wir können auch nicht, wir wissen auch nicht, was passiert wäre, wenn Emanuel Buchmann bei Quickstep geblieben wäre. Also
Schachmann.
Schachmann, meine ich, Entschuldigung. Wir wissen es nicht. Also ich bin gespannt. Also ich wünsche dem Fahrer nur alles Beste, auf jeden Fall. Ob das die beste Entscheidung war, wird sich die Zeit sagen. Also ich denke mal, wir werden nächstes Jahr vielleicht bei der Vuelta vielleicht dann auch einen Kemner sehen. Ne? Also ich glaube nicht, dass der nächstes Jahr unbedingt als Kapitän bei der Tour antreten wird, aber vielleicht ist das
vielleicht auch beim Giro. Vielleicht ja auch beim Giro.
Oder beim
Giro. Kommt auf den Kurs an.
Ich tippe auf die Vuelta nächstes Jahr. Einfach so.
Also vielleicht bauen sie auch bei der Tour de France überraschenderweise 260 Kilometer Zeitfahren an.
Ja.
Nein, dann wäre es natürlich was für ihn.
Halten wir beide für wahrscheinlich? Nein. Also wie gesagt, das klingt jetzt so negativ, ne? Als wenn wir das doof finden.
So ist es nun nicht, aber wir sind skeptisch.
Ja, und ein bisschen doof. aber das heißt nicht, dass wir dem Fahrer irgendwas Schlechtes wünschen. Also der soll uns schon, meinetwegen soll der schon Erfolg haben da. So ist ja auch nicht. Apropos Erfolg haben dort. Lotto Sudal mit Degenkolb. Haben wir schon, glaube ich, sogar mal, haben es nicht schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen vorher?
Das Gerücht war da, aber jetzt ist es dann offiziell geworden. Ja, also John Degenkolb hat jetzt nochmal einen guten Vertrag bekommen, könnte sein letzter sein, weil die Formkurve oder die Tendenz geht bei ihm leider so ein bisschen nach unten. Jetzt auch bei der Spanien-Rundfahrt ist er eher tendenziell in den Sprints der zweite Mann hinter Edward Toynes und
wobei ich da sagen muss, diese eine Etappe ich weiß nicht, über welche wir sprachen, die Donnerstag, Freitag glaube ich nicht, oder eine von denen, wäre auch so eine Etappe gewesen, weil Werder ins Spiel gebracht hast, ne? An einem richtig guten Tag mit guten Beinen könnten den Körper auch noch mit reinhalten.
Klar, vor 4 oder 5 Jahren hätte ich den dazu.
Klingt so gemein, aber es ist ja gar nicht so gemein.
Zu den Top-Favoriten gezählt, aber ja. Heutzutage nicht mehr. Und bei Lotto Sudal muss man ja auch sagen, da gibt es zum einen Caleb Ewan für die Sprints und zum anderen ein Mann wie Philipp Gilbert, der jetzt verpflichtet wurde für die Klassiker. Und da ist dann John Degenkolb ja auch nicht unbedingt der Kapitän.
Nee, aber so einen zweiten guten Mann dabei zu haben, also für den Notfall und um vielleicht eine frühe Attacke zu fahren, auf die keiner reagiert, aber der dann durchziehen kann, so richtig schlecht ist das auch nicht.
Ja, ich bin eher skeptisch, dass der nochmal auf so sein altes Niveau zurückkommt, weil, ja, wie gesagt, die Tendenz zeigt leider immer weiter nach unten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Transfer, der für den Sponsor sehr wichtig ist, weil man, glaube ich, Sudal beziehungsweise mit diesem Produkt Fix All, die auf den deutschen Markt drängen wollen.
Okay. Ja, und man muss aber auch anders sagen, er ist erst 30, ne? Also so 4, 5 Jahre mit einer irgendwie Teamveränderung vielleicht mal. Vielleicht war das bei Trek Segafredo auch nicht das Richtige für ihn. Und damals die Entscheidung von Giant Alpecin dorthin zu gehen, einfach nur eine falsche, ne? Weil ab 16 kann man ja auch so ein bisschen sagen, okay, 16 war ein echt schwarzes Jahr, aber danach der
Wechsel. Das war das Jahr mit dem Unfall.
Ja. Ne? Also danach ist er Trek Segafredo einfach, ne? Vielleicht hat man dann auch gedacht, okay, jetzt mit dem Teamwechsel und so weiter, vielleicht war das auch einfach nicht das richtige Umfeld, das richtige Team. Und jetzt bei Lotto Sudal geht es direkt wieder durch die Decke. Würde ich jetzt auch keinen großen Eisbecher draufsetzen, aber so zu wünschen wäre es ihm, weil ich glaube, da rede ich jetzt nicht nur für mich, sondern für uns beide, dass es wirklich ein Fahrer ist, dem man wirklich nur das allerherzlich Beste wünschen kann und möchte.
Klar, zumal er sich auch sehr für den Radsport engagiert, muss man ja so sagen. Also, dass er zum Beispiel diese Initiative gegründet hat, um dieses Juniorenrennen von Paris-Roubaix zu retten und engagiert sich auch sehr stark für das Rennen in Frankfurt. Ja.
Alles Gute und mit diesem Wechsel dann soll das dann auch mit Trek Segafredo gewesen sein. Evenepoel, der ja, also überrascht einen jetzt nicht, ne, dass der einen Vertrag bis zum gesamten Limmerneinstag dort angeboten bekommen hat und auch den da nimmt. Also alles andere hätte uns, glaube ich, sehr, sehr überrascht.
Klar, also der Patrick Lefebvre, der ist auch nicht von gestern. Also da hat er gleich Nägel mit Köpfen bei einem der angesagtesten Fahrer gemacht und ihn bis 2023 an seine Mannschaft gebunden und bin sehr, sehr gespannt, wie der sich noch entwickelt.
Ja. Ja, also der hätte ja, wenn man es genau nimmt, hätte der ja wahrscheinlich sich bei jedem, der hätte überall seine Visitenkarte hinlegen können und hätte gesagt, hier, wollt ihr mich, und hätte da überall einen Vertragsentwurf, hätte da wahrscheinlich jeder sportliche Leiter schon aus der Tasche ziehen können. Oder bei den allermeisten. Aber ich glaube, der mit seinen 19 Jahren da noch in Belgien ein bisschen zu bleiben und so.
Ist auch so ein bisschen ein Generationswechsel bei der Mannschaft jetzt. Philipp Gilbert hat man da vom Hof gejagt und Evenepoel ist der Mann für die Zukunft.
Ja, das Tschüss, wie heißt es in dem einen Märchen oder so? Er hat seinen Dienst getan, kann jetzt gehen und der Neue wartet schon. Aber so ist es im Profisport, ne? Das muss man auch einfach mal so sagen. Und das wissen ja auch all diejenigen, die, sagen wir mal, dort sich verlustieren. So, haben wir noch was? Ja, Vogelsang haben wir noch. Wo ist der eigentlich bei der Vuelta? So richtig gesehen ist er mir noch nicht.
Ja, im Mannschaftszeitfahren hat er einen tragenden Teil dazu
beigetragen,
dass die gewonnen haben beispielsweise. Dann hat er von davor gesagt, dass er nicht aufs Klassement fahren wird und kann noch ein wertvoller Helfer für Miguel Angel Lopez werden.
Ja, ja, also wenn es ins Hochgebirge geht, ich glaube, denn wenn der sich noch ein bisschen ausruhen kann, also wenn der mit seinen Kräften hausieren kann, ist Jakob Vogelsang immer ein großer Helfer. Ne? Also ist jetzt ist wegen Sturz, glaube ich, bei der Tour rausgeflogen, ne? Rausgegangen.
Genau. Kurz vor so in der dritten Dritteln. Woche war es, glaube ich, dass er da ausgeschieden ist. Und ja, bei der Vuelta jetzt eher als Co-Kapitän im Einsatz. Und aber jetzt bis 2021 bei Astana auf jeden Fall.
Auch lange Verträge, ne? 3 Jahresverträge jetzt nochmal für einen 34-Jährigen finde ich jetzt auch gar nicht so. Also er hat über die Jahre, ne, also schon immer konsequent abgeliefert. Zwar nie richtig als Siegfahrer, aber immer ein sehr, sehr guter Helfer.
Ja, aber wenn du siehst, in diesem Jahr Bastogne-Lüttich gewonnen, das ist schon also was, womit du dir einen langfristigen Vertrag verdienst.
Ja, aber ich meine, ne, er hat ja eh schon über die Jahre verteilt. Also der bringt immer konsequent und immer durch, also ich sage nicht durchschnittlich, aber so konsequent seine Leistung und das nicht so mal hier ein Jahr, wo er besonders gut ist und da mal besonders schlecht, sondern eigentlich irgendwann so die ganze Zeit durch, ne? Und der ist jetzt seit 2013 auch schon bei Astana, also ein Urgestein da bei dem Team, sag ich mal. Der hat da auch schon einiges kommen und sehen. Nun, wie man ja oft auch sagt, dass manche Fahrer den vielleicht auch mal, wenn du dir das Bild mal anguckst von 2013 von ihm bei der Astana-Übersicht, ne? Also, da hat er einige kommen und gehen sehen auch. Ne? Vincenzo Nibali war damals noch da. Wen haben wir noch hier? Gasparotto. Und da war auch schon. Naja, also, Gratulation. Ich glaube, dass das ein Fahrer ist, den man sich. Da waren Nibali und Aru ja zusammen in dem Team.
Das war eine richtig, also super Mannschaft.
Ja. Also, ich glaube, ein Fahrer, den man sich immer freuen kann, wenn man den in seinem Team hat und der ständig Leistung bringt. Gratulation dazu. Ja, und da sind wir durch, oder? Haben wir eigentlich alles gesagt? Nächsten Tage.
Wir haben noch 2, 3 andere Meldungen.
Ach, habe ich die übersehen? Wo sind die?
Weiter unten. In unserem Planungsmoment.
Ja. Ach, da ist ja zweimal Sonstiges. Ach, Transfer und Sonstiges. Deswegen, okay, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, da musst du mir erzählen. Da weiß ich jetzt nichts. Deswegen habe ich Kittel hört auf, ja auch schon oben bei Transfer. Deswegen ist ja alles falsch. Okay, ich habe eben auch den Punkt in den, Mann. Ja, also.
Macht ja nichts.
Wir ändern die Kapitelmarke jetzt nicht. Wir machen jetzt Kapitelmarke Sonstiges Nummer 2. Gut, dann erzähl mir mal, was ich da übersehen habe.
Ja, also beispielsweise haben wir noch die Meldung, das Nachwuchsteam oder das Farmteam von Bradley Wiggins macht seine Türe dicht. Und dieses Team Wiggins, das ursprünglich zum Zweck der Olympia-Vorbereitung 2016 von Bradley Wiggins diente, hat dann doch länger Bestand gehabt, als man so dachte, und hat so Fahrer wie beispielsweise James Knox oder Chris Lawless zutage gefördert und denen maßgeblich geholfen, aber ja, jetzt ist der Schluss und Ja, Wiggins, der feiert sich dafür, was die erreicht haben.
Ja, er hat jetzt wahrscheinlich auch auf Eurosport am Motorrad sitzend zu viel zu tun oder zum Tätowierer zu gehen. Ich glaube, der ist sehr, sehr untriebig und ich weiß nicht, irgendwie so seitdem er vom Rad gestiegen ist, so mehr Sympathien gewinnt er bei mir nicht. Ich fand ihn ja als Fahrer immer so ein bisschen, naja, so ein eigener Typ und so. Das fand ich eigentlich ein bisschen einmal so abseits dessen ganz interessant. Aber irgendwie seit er nicht mehr da ist und seine Reportagen da auf dem Rad, auf dem Moped, finde ich das auch nicht so überragend. Weiß ich nicht so recht, was ich davon halte. Was findest du? Also.
Ja gut, aber zumindest hat er für sich was Erfüllendes gefunden. Das ist ja das Wichtigste.
Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Da hast du recht. Ja, soll er ruhig machen. Ne? Also mir schadet er nicht und das soll er ruhig machen. Also manchmal freue ich mich, wenn ich ihn sehe. Manchmal finde ich ihn auch ein bisschen komisch, so eigenartig, ein bisschen sehr von sich eingenommen. Muss man mal gucken. Aber ne, Team ist dicht, das hat seine Aufgabe erfüllt und ist noch weniger gelaufen. Deswegen alles gut. Kommen jetzt noch Sachen. Also du hast schon die ersten Gerüchte zum Giro 2020.
Ja, daher
sozusagen aufgetan.
Kristallisiert sich jetzt die Strecke immer mehr und mehr heraus, beziehungsweise die Eckpfeiler dieser Strecke. So, ja, wenn ich es mal jetzt grob überfliege, also es geht ja in Budapest los und dann fährt man, was eigentlich schon so feststeht, nach Sizilien und da gibt es jetzt das Gerücht, dass beispielsweise es ein Bergzeitfahren auf den Ätna geben soll, bis auf 2850 Meter Höhe und ja, dann gibt es noch um diverse Bergetappen Gerüchte, beispielsweise jetzt ist gerade neu aufgekommen, dass man mal wieder eine Bergankunft am Fedaya-Pass unterhalb des Marmolada-Gletschers plant, was, also viele Hobbysportler werden diesen Berg aus den Dolomiten kennen, was schwierig ist, aber auch sehr, sehr schön zu fahren ist. Und die letzten, also so 8 Kilometer mit 10% im Schnitt, das ist eine super, super schöne Bergankunft und würde sich wunderbar als so Dolomiten-Klassiker kombinieren lassen. Und dann ja, gibt es noch diverse andere Gerüchte, beispielsweise, dass ja, der viel umwobene Monte Crostis auch Teil einer Bergetappe sein könnte. Das ist der Berg, der damals 2011 gestrichen wurde, weil ja, da viele Fahrer Angst vor der Abfahrt hatten.
Ja, wo diese Sicherheitsnetze noch eingeführt werden sollten, ne? War das die Geschichte?
Genau, ja. Mhm. Und ja, ich war da auch selbst dann lang gefahren und ja, ist aber ein sehr schöner Anstieg zum Fahren. Und dann in der letzten Woche wird spekuliert mit beispielsweise dem Colle delle Finestre und ja, der soll dann aber nicht Ziel sein sozusagen oder das Ziel soll dann nicht in Sestriere sein, wie so oft danach, sondern man soll dann Gerüchten zufolge noch einen weiteren Berg fahren, Freiteva heißt der und das ist auch nochmal ein richtig schwieriger Anstieg von Sestriere aus hoch und ja, also da darf man jetzt gespannt sein, was sich davon alles bewahrheitet.
Ich bin ja immer so ein bisschen auch, mutet den Jungs nicht zu viel zu, also man kann ne, also am Ende des Tages machen die Fahrer die Tour, den Giro oder die Vuelta aus und wie schwer es wird. Ne, auch, man hat es ja auch jetzt wieder gesehen. Also es können sehr einfach aussehende Etappen wie die am vergangenen Sonntag sehr animiert sein und sehr viel Freude machen. Und drei Tage hintereinander Etappen mit jeweils 7000 Höhenmetern werden dann auch einfach dementsprechend anders gefahren.
Ja, wobei man hier jetzt sagen muss, das wäre natürlich sehr schön verteilt. Am Anfang der Rundfahrt
ja,
den Ätna, dann eine schwere Dolomiten-Etappe in der zweiten Woche und in der dritten Woche dann noch so diese Finestre-Etappe vielleicht.
Genau darauf wollte ich hinaus. Ich wollte sagen, man sollte bei sowas jede einzelne dieser diese Etappen, die du jetzt aufgezählt hast, dem in, also in dem Maße, dem ich dem jetzt folgen konnte, ist natürlich fantastisch. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, dass wie und ob man diese Ausgewogenheit da finden kann und finden wird und finden soll. Und ja, das meine ich nur. Ne? Also dass man nicht nur dieses schneller, höher, weiter nicht unendlich aufdrehen kann. Das meine ich. Das meine ich einfach nur so. Ja, aber ansonsten hoffe ich, das klingt für mich alles sehr, sehr gut. Ich hatte das auch komplett, ehrlich gesagt, vergessen, dass man in Ungarn auf der Kettengasse anfängt. Ich glaube, ich hatte es aufgrund der Situation insgesamt in Ungarn, der politischen, vielleicht verdrängt erfolgreich, aber naja, warten wir mal ab, was sich da abspielen wird. Ansonsten ist Ungarn ein sehr, sehr schönes Land, was ich schon mehrmals besuchen durfte und sehr glücklich dort war. Habe ich jetzt doch noch was in unserem Dokument vergessen? Nee, ne? Da kommt nicht noch mal was.
Nee, das war's.
Das war's, aber das ist auch gut so. Weil ich finde.
Sehr fini.
Gut, wir haben noch nicht besprochen, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Das werden wir jetzt gleich abseits des Mikrofons machen. Ja, es bleibt wie immer der große, große Dank an euch für alles, was ihr uns Gutes tut, für Spenden, für Auphonic-Spenden. Einfach nur, wenn ihr über Amazon, über unseren Link bei Amazon bestellt. Vielen herzlichen Dank dafür immer. Patreon-Unterstützung. Alles, was ihr macht, fließt immer in diesen Podcast und wir geben da nichts aus für Spaß an der Freude, sondern hier fließt jeder Cent im Prinzip rein und oder in die Produktion oder was wir damit machen. Und ja, deswegen immer, immer vielen, 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 vielen Dank dafür. Von mir, vom Thomas, vom Chris, vom Markus und vom anderen Chris, Tian. Und ja, vielen, vielen Dank. Und habt eine tolle Vuelta und wir freuen uns bald wieder mit, nicht mit uns, sondern dass wir darüber sprechen und ihr vielleicht zuhört. Tschüss.
Tschüss.